Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Diaz macht's wie Robben, Sosa macht's wie Beckham und Meisel macht's wie Reti. Ich grüße dich, Philipp.
Guten Abend allerseits. Nee, das war Heribert Fassbender.
Stimmt. Ja.
Und Abend ist es wahrscheinlich auch noch nicht, wenn ihr jetzt diese Sendung hört. Ich grüße retour natürlich an den Christian, an euch da draußen und vor allem nach Berlin, wo der Steffen Görsdorf sitzt. Steffen, grüß dich.
Ich grüße euch und wollte schon gerade fragen, kommt heute der Rücktritt? Wenn wir über Reti sprechen, ja, das, ja. Der Abschied?
Nee, lass mal aus.
Hoffentlich nicht, aber ähnlich legendär ist er.
Genau, Steffen ja. Görsdorf für all die, die ihn nicht mehr so gut in Erinnerung haben, was natürlich ich schade finden würde, aber es kann ja sein, ist unser Datenexperte, der regelmäßig hier zum Einsatz kommt, mal als Gast, mal als nur zugeschalteter, eingespielter Experte. Er ist vom Institut für Spielanalyse. Steffen, und einfach nochmal für alle ganz kurz, was macht das Institut für Spielanalyse und du? Was machst du im Institut?
In aller Kürze, der Name verrät, Spiele analysieren. eben aber auch nicht nur im Fußball, wenngleich es mein vor allem Arbeitsfokus ist. Wir sind auch im Basketball, im Volleyball, auch im Handball unterwegs. Arbeit mit Ligen, Vereinen, aber auch einzelnen Athleten. Und das eben nicht nur bei den Herren, sondern mittlerweile auch vermehrt im Frauenfußball beispielsweise. Und helfen sie, individuell besser zu werden. So wuch immer mal einen Blick auf den VfB. Und deshalb bin ich auch hier, weil wir Daten mit qualitativer Analyse mixen immer.
Also was völlig anderes als das, was wir normalerweise tun hier. Ne? Ja.
Von Woche zu Woche, ne? Deswegen holen wir uns manchmal Kompetenz rein. Nein, und Steffen, es ist ja auch so, du warst ja noch während der Hinrunde auch einmal unser Gast in einer Folge, die vielen da draußen offenbar ziemlich gut gefallen hat, auch ja. Als wir Pellegrino Matarazzo und seine Baustellen so ein bisschen auseinanderklamüsert haben. Und da haben wir uns gedacht, erstens, dich laden wir sowieso früher oder später mal wieder ein, aber zweitens, jetzt ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil wir einfach auch schon ein paar Spiele Bruno Labbadia haben, weil am Wochenende ein Spiel ansteht gegen Schalke, die zufälligerweise in der vergangenen Woche gegen Union, also deinen Club, so ein bisschen gespielt haben und wir einfach so ein bisschen die Dinge sortieren können und vielleicht und hoffentlich unseren Hörern ein bisschen einen Einblick liefern, was sich eigentlich beim VfB tut und wo und ob es noch irgendwelche Baustellen gibt. Aber die wird es auf jeden Fall geben, so viel kann ich verraten. Finde.
Ja, das ist richtig, aber lass uns doch mal chronologisch irgendwie die ganze Nummer angehen und das ist, würde ich sagen, dann der Einstieg, die 9. Minute, oder? Die 9. Minute des Spiels VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln. Eine wunderbare Pass-Klatsch-Kombination, sage ich jetzt mal. Ja, der allersimpelsten Sorte, aber sie hat funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil die Kölner ein Stück weit schon im Quartier Lateng waren und sich die nächste Karnevalsparty schon ausgemalt haben. Aber es war erstaunlich wenig Gegenwehr, fand ich. Aber dennoch wunderschönes Tor. Diaz mit seinem zweiten in wenigen Auftritten und ich glaube, da war nicht viel zu halten für den guten Marvin Schwebe im Tor der Kölner. Wie seht ihr es?
Ja, sehe ich genauso. Zum einen, was du zu Köln gesagt hast, stimmt schon. Die haben mit Sicherheit nicht ihre beste Leistung auf den Platz gebracht. Aber es hat sich so ein bisschen das bewahrheitet, was Jonas Bischofberger in der vergangenen Woche angekündigt hat und auch wir so ein bisschen gehofft haben, nämlich wenn es der VfB schafft, diese Körperlichkeit reinzubringen und dazu noch spielerische Finesse in der einen oder anderen Situation, dann kann das das werden. Und genau das hat dann eben in der 9. Minute wunderbar funktioniert. Der VfB hat von Anfang an gezeigt, wir wollen hier den ersten Dreier, ja, unter Bruno Labbadia in der Bundesliga. Wir sind hier zu Hause und ihr habt nichts zu bestellen. Und ich finde, das hat sich auch schon in den ersten Minuten so ein bisschen angedeutet. Und dann ist dieses Tor auch folgerichtig gefallen und war tatsächlich auch ein recht schönes, wie ich fand. Steffen, hast du auch so ein bisschen Arjen-Robben-Vibes gehabt? Oder wie ging es dir da?
Absolut. Also erstmal Tore schießen, in Führung gehen, war jetzt auch nicht unbedingt ein Handwerk, was der VfB in der Hinrunde als sein eigen nennen konnte. Dazu noch eine Unioner als Assistgeber, also besser kann es ja nicht laufen bei einem
Genki Haraguchi, ja.
Dazu noch eine Unioner als Assistgeber, also besser kann es ja nicht laufen bei einem 1-0.
Und das ist richtig, über den werden wir noch ausführlich sprechen übrigens, über Genki Haraguchi, ja.
Deshalb halte ich mich da noch kurz. Geiler Angriff. Also einfach Nummern, was ihr schon angesprochen habt, das war einfachstes Fußballhandwerk, aber in Dynamik, in der Box beim Gegner vollzogen. Und sowas kannst du immer wieder reproduzieren. Es waren ja nicht 18 Solo-Dribblings dafür notwendig, um hier in Führung zu gehen, sondern jeder hat sein Fußballhandwerk auf den Platz gebracht. Und das ist entscheidend, um mehr Tore zu erzielen.
Ja, zumindest 10 von 11. Ja, also hinsichtlich Solo-Aktionen und dann komme ich halt irgendwann bei Silas raus, wenn ich mir das Spiel dann seziere, da hat der schon zwei, drei Aktionen drin, wo ich denke so, das hat jetzt mit Mannschaftssport nicht viel zu tun gehabt, ja, und er hat prinzipiell ja auch ein Thema mit Vorentscheidung, ja? Also der fängt ja eigentlich immer erst an, sich zu orientieren, wenn er einen Ball hat, ja? Davor passiert nichts, ja, Schulterblick, wo bin ich, was kann ich machen, wer hilft mir nicht, ist alles völlig raus. Der fängt gefühlt immer erst an zu denken, wenn er einen Ball am Fuß hat.
Er spielt halt im Kopf wie ein Jugendfußballer.
Ja, genau.
Also deshalb steht er auch ganz vorne, damit er am wenigsten hinten falsch machen kann, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Ne? Wenn er schnell genug ist, ist er mal da. Und mit Ball gilt auch das Gleiche. Wenn er mal schnell genug ist, ist er da.
Das ist vollkommen richtig. Du siehst an ihm halt extrem, dass der halt keinerlei fußballische Grundausbildung genossen hat, die einem europäischen Standard entspricht. Siehst du einfach, ja, das wird auch nicht mehr regelbar sein. Da musst du einfach versuchen, seine Stärken einzubauen und zu nutzen, aber durch Training kriegst du das, glaube ich, nicht mehr raus. Ja, und wir kommen nachher, glaube ich, nochmal zu ihm, weil ich glaube, oder wir alle glauben, er wird auch auf Schalke eine tragende Rolle da vorne einnehmen. Und was ich noch ansonsten bemerkenswert fand in den ersten 45 Minuten, dass du eigentlich da auch wieder so einen typischen VfB gesehen hast, nämlich nach diesem Tor musst du den Sack zumachen. Ja? Einmal Silas, die Aktion, wo er freigespielt wird und sich dann halt den Schuss noch hinkriegt, knapp nebendran. Und dann noch die Chance von Diaz, der reinzieht in Arjen Robben-Manier. Schwäbe hält den dann oder wischt den über die Latte. Da könnte man eigentlich schon mit 2-0 in die Pause gehen, ehrlich gesagt. Muss es vielleicht sogar. Und interessant, Steffen, war es auch, das, was du gesagt hast, so saßen wir auf der Pressetribüne. Wir haben uns, die Kollegen haben sich angeguckt. Sag mal, wisst ihr, wann wir das letzte Mal hier mit einer 1-0-Führung und einem halbwegs dominanten Auftritt in die Pause gegangen sind, ohne Gegentor, zu Hause? Also es war wirklich, da konnte keiner aus dem schnell eine Antwort geben, weil es einfach niemand wusste. Ja, und dann später nochmal bei diesem direkten Freistoßtor, ich habe dann nachgeschaut, Sosas Tor in der zweiten Halbzeit, das zum Glück denn die Kölner völlig killt, weil die waren da dran dann. Ja, also die hatten schon ihre Drangphase trotz.
Das war, Philipp, die wildeste Phase im zweiten Durchgang. Ja, also direkt nach der Pause, da war so, ich glaube, allen im Stadion klar, jetzt fällt entweder das 1-1 oder das 2-0. Und glücklicherweise ist dann eben das 2-0 gefallen.
Dieses Tor fällt exakt 11 Monate und ein Tag nach dem letzten direkten Freistoßtor, das hat ein gewisser Omar Marmoush gegen Augsburg erzielt, am 19.03.22. Und davor wiederum musste ganz
Krasimir
Balakow in die Annalen wieder zurückgehen.
ganz so schlimm ist es nicht.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon, also das ist ein langer Zeitraum dazwischen. Ja, also auch da wieder was, womit man als VfB-Begleiter nicht allzu oft umgehen muss, plötzlich ein direktes Freistoßtor und dann dazu noch so ein schönes. Das sich quasi angedeutet hat, weil wenn man das Spiel in Freiburg noch im Hinterkopf hatte, identische Position, absolut identische Position. Und ich frage ihn dann postgame in der Mixtur noch, Borna, ob er sich das extra gemacht hätte, dass er das rechte Eck wählt, weil die Woche davor das lange Eck aus seiner Sicht gewählt und da ist er eben aufs Kreuzeck draufgetitscht, der Ball. Und er gemeint, ja, ich muss ja schlussendlich was anderes machen, nachdem letzte Woche das schief geht, also habe ich mir die kurze Ecke gewählt und dann hat er eben unten die Latte geküsst und fällt so ins Netz. Ein wunderschönes Tor.
Gute Entscheidungsfindung.
Ja.
Und er hat auch selbst sich noch geäußert nach dem Spiel, ne? Nicht nur zu dem Tor, sondern auch generell auch zu der Begegnung, allem drum und dran. Ich würde sagen, da können wir an der Stelle auch ganz kurz reinhören, Philipp, oder?
Absolut.
Nimm das mal mit überragender Freistoßzunge raus und rein das Ding.
Ja, Zunge ist immer raus, wenn ich schieße und wenn ich flank. Aber also letztes Spiel gegen Freiburg, leider Freistoß auf die Latte. Dieses Spiel aufs Tor, ganz, ganz wichtiges zweite Tor für uns, weil bringt viel Ruhigkeiten in das Spiel. Wir haben viel mehr Platz natürlich dann, weil danach Kern hat offensiv gespielt und wir haben viele Chancen gehabt und dritte Tor gemacht. Und was kann ich sagen? Ich bin sehr glücklich, dass wir haben wieder gewonnen.
Sehr schön, ja. Wollen wir hoffen, dass er sich öfter jetzt noch den Ball zurechtlegt und dann eben schaut, wie er den möglichst gewinnbringend auf die Kiste zirkeln kann. Ja. Dass er es kann, ist, glaube ich, ersichtlich. Und wenn er das nach eigener Behauptung sogar kann, ohne dass er großartig Sonderschichten dafür einlegt, dann sollte man versuchen, dieses Talent einzusetzen. Ja, das bedeutet natürlich auch, ich komme in dieses Drittel und ich ziehe mir Freistöße. Ja, da ist der VfB, finde ich, nicht unbedingt der Club, der sehr gerne in Strafraumnähe liegt, ja, oder hinliegt, ja. Das ist ein bisschen wenig, was da noch rumkommt, finde ich. Aber mein Eindruck mag täuschen. Steffen, hast du Zahlen dazu?
In dem Sinne tatsächlich täuscht es, weil der VfB auch schon vor Bruno Labbadia immer zu den Top-Teams gehörte, was Torschüsse angeht. Also, wenn wir mal bis Spieltag 15 gehen, 209 Torschüsse, war Rang 4, ja. Katastrophal ist eben die Ausbeute, ne? Also wir haben eine Conversion Rate von 11,6. Das ist weit über dem Bundesligaschnitt, wo knapp immer achter, jeder knapp neunte Schuss drin ist. Und das ist auch noch so ein Thema eben jetzt unter Labbadia. Man ist weiterhin unter den Top 5 bei den Torschüssen, seit er im Amt ist, 82 Torschüsse abgegeben. Aber nur knapp jeder zehnte ist drinne, ja? Das ist halt die zweitschlechteste Conversion Rate der Bundesliga in diesem Zeitraum unter Labbadia. Sagt, hör zu. Wir bringen eine Menge auf den Kasten, da stimmt's vielleicht an der Qualität noch nicht. Könnte jetzt aber auch so ein Sicherheitsding allmählich werden, weil man muss dabei auch immer noch das Thema immer mit drinne haben. Kommt man aus einer Führung heraus, steht's 0-0, oder muss man eine Salve nach der nächsten abfeuern? Das streicht.
Alle positive Zubeigezahlen ein bisschen nach oben zu drücken. Ne? Der hat, glaube ich, in der Saison noch nicht einen Torschuss abgegeben. Und jetzt am Samstag, sein zweiter Ballkontakt war der erste Torschuss. Und der saß, ne? Leicht abgefälscht noch, oder? Habe ich das nur so wahrgenommen?
Ja, leicht abgefälscht, aber verrückte Szene, weil er, wie ihr gerade schon angesprochen habt, Sekunden vorher das Spielfeld betreten hat. Ich meine, keine 30 Sekunden vorher. Ja. Er hat Geburtstag gehabt und dann gelingt ihm auch noch dieses Tor. Und was ich bemerkenswert fand, mit dem Blick aus der Kurve im Stadion, ist, wie Bruno Labbadia ausgetickt ist bei diesem Tor. Also nicht nur er, sondern auch die VfB-Bank, aber er vor allem. Also Bruno Labbadia hat nicht mehr viel gefehlt zum Mittelkreis, als da das dritte Tor gefallen ist. Das zeigt auch irgendwie bestimmt zu ganz großen Teilen auch Erleichterung. Aber ich denke, das ist schon interessant und das wäre dann, glaube ich, auch ein kleiner Part, über den wir sprechen können mit Blick auf dieses Spiel, dass halt eben ein Koulibaly dann performt, dieses dritte Tor erzielt und aber auch beispielsweise ein Enzo Mio, der auch reingekommen ist und dem Spiel nochmal richtig seinen Stempel aufgedrückt hat, obschon er eigentlich in den vergangenen Wochen gar keine Rolle gespielt hat und auch immer wieder bei Pressekonferenzen dazu gefragt wurde. Bruno Labbadia hat dann immer wieder beteuert, er ist da momentan ein bisschen weiter weg, er muss sich da mehr reinhängen, seine Chance wird schon irgendwann kommen. Und gegen Köln, Mio, Koulibaly kriegen ihre Chance und nutzen sie, wie ich finde, ziemlich gut.
Ja, also ich meine, die beiden waren abgeschrieben. So, ja, also nicht viele hatten sie komplett abgeschrieben. Ich meine, Koulibaly, Trainingslager-Performance, ja, erst Beef mit dem Trainer, dann den Sagadou vom Platz getreten und dann noch irgendwie bei der Einwechslung im Testspiel keine Schienbeinschoner gehabt und wieder zurücktrotten müssen und so. Also normalerweise.
Er hat sich eingebracht, auf jeden Fall.
Er hat sich eingebracht, ja, mit dem Vertrag, der im Juni ausläuft, zum 30.06. Da ist natürlich normalerweise die Messe gelesen. Aber er hat sich zurückgearbeitet. Der Trainer hat das auch aus ihm rausgekitzelt. Und das ist für mich der zweite interessante Aspekt. Der gilt sowohl für Koulibaly als auch für Mio. Man wirft dem Herrn Labbadia ja gerne vor, am auch virtuellen Stammtisch, der könne nicht mit jungen Spielern. Diese Auftritte am Samstag, die beweisen genau das Gegenteil. Wenn er nicht mit jungen Spielern könnte und sie nicht am Schlafittchen gepackt hätte, woraufhin sie eine Reaktion gezeigt haben, weswegen sie dann eingewechselt wurden, dann ja, wäre das ja einfach gar nicht passiert. So.
Also ich glaube, bei Labbadia ist es so, der hat zwar vielleicht keine wahnsinnig großen Visionen und kein großer Fußballphilosoph, aber er hat eine sehr klare Vorstellung, wie Profifußball organisiert werden muss. Ob das, was er dann vor allem erstmal aufschlug, dass der jetzt einen mehrstündigen Arbeitsalltag da eingeführt hat, was ja Wahnsinnsvorstellung ist für alle anderen Werktätigen in diesem Land, dass es da eine klare Struktur und mehr als 2 Stunden Anwesenheitspflicht gibt.
Zwinker-Smiley.
Genau, stimmt, wir ja hier noch mit eingehen, dass die daran sich auch mal wieder festhalten konnten. Also wir haben gerade 2 Namen genannt, die 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Ne? Also das sind am Ende des Tages hochbegabte Kinder, die jetzt im Rahmen einer Struktur sich wieder zurechtfinden können. Dann kriegst du auch noch einen älteren, erfahrenen Spieler wie Haraguchi noch dazu. Wie gesagt, da kommen wir ja noch drauf. Dass da jetzt sowas wie eine Leistungsstruktur mal wieder entsteht und eine Leistungsdynamik, in die man sich einbringen kann mit Qualität und man dann auch umso mehr angehalten ist, seinen Kram beisammen zu haben. Und es fängt beim Schienbein schon an, dass er da ist, wenn es drauf ankommt, bis hin, dass man im Strafraum da ist, wenn es drauf ankommt und dann seine individuelle Qualität damit einbringt.
Er hat natürlich auch eine negative Seite, diese Medaille, oder eine Rückseite, und die heißt Lee Egloff, ne, in dem Fall. Er hat es offensichtlich oder ist noch nicht so weit. Ja, man, vielleicht sollte man da auch vorsichtig sein und nicht abschließend urteilen, aber er hat dieselben Ansagen bekommen vom Trainer zum selben Zeitpunkt und bis jetzt hat er daraus offenbar noch nicht so Lehre gezogen, dass Labbadia zumindest ihn mal als Nummer 3 oder 4 an einem Spieltag als Einwechsler in Betracht zieht. Da bin ich mal gespannt, was da noch passiert, ob das nicht mal noch zu einem größeren Gesprächsthema wird, denn ich meine, auch Lee ist in einem Alter, da musst du halt Minuten in die Beine bekommen. Ja, und wenn du die nicht bekommst, dann wird's halt irgendwann eng auf dem Level und dann geht's meistens weiter woanders hin und da böte sich dann halt der kommende Sommer an. Mal schauen. Wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen, glaube ich, das Thema.
Definitiv. Wer seine Chance allerdings genutzt hat in den vergangenen beiden Wochen, das ist Fabian Bredlo, der dann erst in Freiburg kurzfristig für Flo Müller im Tor stand, dort seine Sache sehr solide gemacht hat, zwei Elfmeter-Tore kassiert hat, bei denen er übrigens bei beiden in der richtigen Ecke war. Ja? Also einmal aus seiner Sicht rechts unten, einmal aus seiner Sicht links oben, aber einfach zu gut geschossen von Herrn Grifo. Und der jetzt aber am Samstag gegen den ersten FC Köln, natürlich nicht ganz allein, sondern im Verbund mit seinen Vorderleuten, es geschafft hat, diese endlos lange Serie endlich zu beenden. 31 Heimspiele waren es am Ende, in denen der VfB Stuttgart zu Hause immer mindestens ein Gegentor bekommen hat in der Bundesliga. Und jetzt ging es 3-0 aus. Sicher auch, wie gesagt, zu großen Teil den Vorderleuten zu verdanken, aber es stand halt nun mal eben ein Fabian Bredlo im Tor.
Respekt, also ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr ich es unterstrichen habe, aber er hat nochmal auf Freiburg kurz zurückzugehen, die Partie. Er hat gegen einen, wenn nicht sogar den besten Elfmeterschützen der Liga, es hinbekommen, zweimal in die richtige Richtung zu springen, also sein Spiel zu lesen, was ja auch, wenn man sich mal zurückerinnert ans WM-Finale, Mbappé schießt 4 Elfmeter und alle in die richtige Ecke, immer in die gleiche Ecke, ja. Dass der variiert, das zu lesen, und den einen hatte er fast, ne? Den er unten fast noch rausfischt. Und wie gesagt, vielleicht ein goldener Schlüssel oder ein goldenes Rädchen, was gezogen werden musste, um den Turnaround zu schaffen mit ihm jetzt im Kasten.
Ja, ich habe da letzte Woche einen Artikel drüber geschrieben, größeren, den habt ihr vielleicht gelesen, auch gerade als der Wechsel offiziell gemacht wurde dann, ja, also von Labbadia bei der Pressekonferenz, übrigens bevor der Spieler es wusste, ne, der hat es dann im Nachhinein durch einen geleakten, aber der Kumpel hat ihm dann halt die entsprechenden Artikel zugeschickt. Danach holt drin stand, Junge, du spielst am Wochenende. Der wusste das noch gar nicht. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Weiß ich nicht, wo ich hin wollte. Aber
hat er schon was Besseres vorher?
Ja, nein, das nicht. Aber ich meine, du siehst halt, finde ich, einen krassen. Ich gucke ja immer. Also ich habe ihn auch bewertet am Wochenende. Ich habe ihm 2,5 gegeben für das Spiel gegen Köln, obwohl er gar nicht so viel aufs Tor bekommen hat. Das, was er an Situationen abräumen musste, hat er souverän abgeräumt. Was ich interessant fand, war der Unterschied hinsichtlich der Ballaktionen, die er hatte im Vergleich zu Müller-Spielen. Bei Müller ist der Ball deutlich häufiger über Müller kursiert beim Spielaufbau. Bredlo ist gar nicht so viel eingebunden gewesen. Der hatte so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau, das letzte Mal 75 oder so war drauf geschaut, der hatte so um die 80 Ballaktionen. Ein Müller hatte zu dem Zeitpunkt teilweise dreistellig. Ja, also das hat, ja, kann mehrere Sachen bedeuten. Ja, zum einen könnte es bedeuten, die Mitspieler vertrauen ihm nicht so sehr und spielen deswegen weniger über ihn. Das ist die negative Auslegung. Die positive, Steffen kann mich gleich wahrscheinlich komplett auseinanderbauen, was meine Argumentation angeht, aber die positive Auslegung ist die, dass die Mannschaft ja ein deutlich größeres Sicherheitsgefühl hat und dann im eigenen Ballbesitz im Aufbau viel mutiger agiert, weswegen der Ball erst gar nicht über ihn zirkulieren muss, sondern die Innenverteidiger wählen eher die vertikale Aktion oder eben das häufigere Verschieben nach außen über Sosa oder Anton, um dann nach vorne zu kommen. Ja, und das fand ich einfach auffällig. Die 2,5, glaube ich, die ich ihm gegeben hatte, die hat er sich rundum verdient, weil er einfach einen soliden Auftritt hingelegt hat. Für jemanden, der Donnerstag noch nicht wusste, dass er spielt und überhaupt die letzten Jahre nicht allzu oft gespielt hat, ist das schon eine Hausnummer einfach gewesen.
Das finde ich als geil, dieses sofortige Abrufen. Das ist ja auch Profifußball, ne?
Ja, also, genau.
Kommst rein, performst und gehst danach wieder entspannt duschen, ohne das Wissen zu haben, spielst du die Woche drauf wieder oder nicht. Und das muss man ja im Kopf auch erstmal klarkriegen. Wenn es da gelingt, dann klappt auch alles andere. Mehr auf die Zahlen berufen könnte, also in dem Einzelfall auch darauf hinausführen, dass der VfB aus der Führung heraus agierte. Dadurch der Gegner ja höher stehen musste, dadurch dahinter mehr Räume war, weshalb der Rückpass oder der Umweg über den Torhüter seltener der Fall war. Aber kann ja durchaus sein, also ihr habt seit 3 Spielen halt noch einen anderen Mittelfeldspieler, der eine andere Bank darstellt vielleicht. Ihr habt jetzt auch 3 schnelle Spieler in der Offensive stehen, die man tief schicken kann. Ne? Das war ja in der Hinrunde jetzt auch nicht zwingend immer der Fall, sondern eher die Frage an den Arzt ging, wen haben wir denn? Dass wir sie bringen können. Und jetzt habt ihr Silas vorne im Zentrum stehen. Ihr habt Führig, der wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens spielt, insbesondere auch vor allem im Trikot des VfB Stuttgarts. Und mit rechts mit Dias auch ein Neuzugang, der ja vorher da auch noch nicht rumtanzte, den man jetzt eben auch bedienen kann. Ja. Und dann kommt ein Koulibaly, der vorher vielleicht, das hatten wir auch schon mal in der Phase, als es viele Verletzte gab, auch in der letzten Saison. Was bringst du denn noch von der Bank, ne? Wenn jetzt schon die Bankspieler Startelf spielen, weil so viele verletzt sind, wie kannst du dann noch einen offensiven Impuls nehmen oder musst du jedes Mal nach hinten rund abkappen und über den Torwart die Dinge lösen? Ja.
Und dieses dritte Tor, finde ich, zeigt auch das, was du gerade, Steffen, versucht hast, ein bisschen zu erklären. Also dieses, die Spitze schnell suchen, die Flügel suchen, die schnellen Flügel suchen. Genauso ist dieses Tor entstanden. Wenn man sieht, wenn man sich einfach nochmal diese 30 Sekunden anschaut, zwischen Koulibaly betritt den Platz und Koulibaly wird sehr schnell, sehr stringent dort außen rechts angespielt und finalisiert dann mit ein bisschen Glück. Das ist, und ich glaube, deswegen hat sich auch die Trainerbank so gefreut, weil das mit Sicherheit Teil des Matchplans war, vor allem dann aus der Führung hinaus. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte dieses Heimspiels. Philipp, haben wir was vergessen?
Ja, ich finde halt grundsätzlich, wir hatten ja uns, glaube ich, letzte Woche schon drüber unterhalten und in der Redaktion intern diese Woche mehrfach drüber lustig gemacht, wenn noch einer von uns von irgendeinem VfB-Verantwortlichen das Wort oder den Satz, wir müssen uns belohnen, zu hören bekommt, dann springen wir hier aus dem Fenster. Ja. Und jetzt ist es halt so gekommen. Ich fand, dass du hast in den Labbadia-Spielen, wir haben es ja jede Woche auch behandelt und es ist natürlich schwierig, den Leuten nahezubringen, wenn die Ergebnisse fehlen und oft und halt ergebnisbezogen diskutiert. Aber du hast halt in jedem Spiel gesehen, okay, da greifen Dinge, ja, und es waren halt immer nur Teilbereiche und deswegen hat es wahrscheinlich auch hinten raus nicht für ein Ergebnis gereicht. Und jetzt hast du ein Spiel gehabt, da hat halt nicht nur Teilbereiche gegriffen, sondern hat komplett das funktioniert, was sich das Trainerteam ausgedacht hat. Die Spieler kamen an ihre Bestleistungen heran, es war eine Harmonie zwischen Mannschaftsteilen da, der Matchplan in dem Sinne ging auf und man hat es geschafft, mehrere Serien zu durchbrechen und wenn das eben auf dem Tisch liegt, dann gewinnst du halt Bundesligaspiele. Ja, und das ist, glaube ich, das, was man unterm Strich einfach nehmen muss und sich kann sich darüber freuen, aber halt nicht allzu lange, weil schon am nächsten Tag, und das haben die Verantwortlichen zum Glück auch gesagt, muss der Fokus auf der nächsten Aufgabe liegen und zu der kommen wir nachher noch. Nur dann ist dieses Spiel halt wirklich was wert, wenn du jetzt eine gewisse Nachhaltigkeit in die ganzen Themen reinbekommst. Ja, das gilt auch für das Ergebnis.
Womit wir bei unserem großen Datenanalyse-Part wären, würde ich sagen an der Stelle. Und wichtig, glaube ich, an der Stelle zu erwähnen, ja, wir hätten mit Steffen Görsdorf auch gesprochen, wenn das Spiel am Samstag 0-3 ausgegangen wäre. Ja? Und auch dann hätten wir versucht, die Pros und Cons zu Bruno Labbadia und die möglichen Entwicklungen aufzuzeigen. Aber so ist das alles natürlich ein bisschen optimistischer auch und vielleicht auch ein bisschen weniger getragen, wie es ansonsten im anderen Fall gewesen wäre. Das heißt, wir hatten das wirklich so oder so vor, aber vielleicht hat ja auch gerade dieses Spiel einfach noch ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Steffen, ganz einfach mal die erste Frage an der Stelle. Gibt es das denn, gibt es ein VfB vor Labbadia und jetzt ein VfB mit Labbadia? Gibt es irgendwelche bahnbrechenden Neuerungen oder bilden Philipp und ich uns das nur ein?
Na, lass mal. Also, es gibt Tendenzen, möchte ich es mal ausstrecken. Ne? Also, es ist noch keine Konterrevolution, die er hat ausbrechen lassen. Da ist aber auch nicht zu erwarten gewesen, weil er hat ja auch nicht 11 neue Spieler hingestellt bekommen. Was aber in dem Sinne auch nicht nötig ist. Gehen wir es mal durch, offensiv. Bis Labbadia kam, hat man 18 Tore erzielt und lag damit auf Rang 16 im Bundesliga-Vergleich. Heißt, offensiv ging zu wenig. Wir haben schon drüber gesprochen. Unglaublich viele Torschüsse produziert, aber zu wenig Erfolgsmomente daraus. Wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt hat man 8-mal getroffen, seit er am Start ist. Das ist im Bundesliga-Ranking vielleicht Rang 14. Noch kein wahnsinniger Sprung nach vorne. Eben weil man weiterhin Torschüsse kreiert, aber zu wenig draus macht. Da ist man im Ranking Rang 17. Ausbaufähig. Ne? Und die wichtigste Nummer ist jetzt mal, dass er es bereits in 6 Spielen geschafft hat, 3-mal in Führung zu gehen. Ja? Also, dass man das hinbekommen hat. Jetzt muss man da auch am Output arbeiten. Da ist jetzt ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage bei den 3 Führungen mit dabei. Ne? Wie holt man mehr raus? Da geht man dann mal dann schon mal nicht mal in Rückstand geraten, 0-1. Ja? Und da ganz wichtiger Marker. Wir haben 90 Torschüsse zugelassen. Das ist so in etwa das Bundesliga-Mittel. Man ist genau über dem Durchschnitt. Der liegt bei 194 zugelassenen Torschüssen bis zum 15. Spieltag. So, jetzt ist man bei Labbadia bei 65 zugelassenen Torschüssen. Das ist Rang 6 im Bundesliga-Vergleich. Da ist man sehr nah beieinander, aber vor allem ist man sehr weit vom Bundesliga-Durchschnitt entfernt. Der ist nämlich bei 72 zugelassenen Torschüssen. Und wenn man das dann mal so als Tendenz nimmt, ist man sehr nah beieinander, aber vor allem ist man sehr weit vom Bundesliga-Durchschnitt entfernt. Der ist nämlich bei 72 zugelassenen Torschüssen. Und wenn man das dann mal so als Tendenz nimmt, er kriegt es hin, dass weniger auf den Kasten zukommt. Und dann sind wir ja bei der Torhüter-Thematik. Der muss sich mit weniger Elend beschäftigen, was am Ende noch final auf seinen Kasten kommt und er seine Basics erfüllen kann da.
Siehst, Freiburg hatte nicht einen Torschuss, zumindest das Gefühl keinen, ja, außer den beiden Elfmetern. Aus dem Spiel raus hatten die nichts und Köln auch äußerst gering. Also das waren meine 2 und davon einer direkt aufs Tor, ja, in 90 Minuten. Das ist halt schon gut. Ja.
Genau. Und was wir ja auch hatten, bis Labbadia seinen Dienstantritt hatte, wie gesagt, 10-mal in Rückstand geraten in 15 Spielen, ist halt ein Brett schon mal. Besonders hart, 7-mal davon vor der 15. Minute. Heißt, du gehst jedes Spiel mit dem Rucksack da rein, jetzt hinterher marschieren zu müssen. Und daraus sind eben aus diesen 7 frühen Rückständen allein 4 Niederlagen resultiert. Und nur ein Sieg, heißt, man konnte einmal richtige Comeback-Qualitäten an den Tag legen. Und die Schubumkehr gibt's halt jetzt schon mal. Also wir haben, der VfB hat unter Labbadia 9 Gegentore in der Bundesliga kassiert. Nur 3-mal vor der Pause, ja. Ich glaube auch nur einmal ganz früh oder so. Und aber 6 erst in der 2. Halbzeit. Da kann man dann wieder dezidierter darüber sprechen. Woran hattet ihr gelegen, dass es da noch Problematiken gab? Aber erstmal diese frühen Nackenschläge konnten erstmal ins Guard gedrückt werden.
Das war ja so eine Art Matarazzo-Routine. Ne? Du hattest immer so 3 große Checks, die du machen konntest bei einem Matarazzo-Spiel, ja, oder bei einem VfB-Spiel unter Matarazzo. Erster Check war: jüngste Aufstellung nach Durchschnittsalter der Saison, check. Gegentor in den ersten 15 Minuten, check. Niederlage, check. Ja, so, das ist halt.
Und alles davon geht zusammen Hand in so Hand. Bisschen, ja? Ja, genau. Wenn du eine junge Truppe jedes Mal wieder vor den gleichen Stein setzt und gucken runter und da liegt eine Schlange, lassen den Stein fallen und gucken nochmal runter. Und wenn du es ihnen nicht vermittelst, sich dagegen zu wehren, wird schwierig. Und sie scheinen allein.
Oder es nicht vermittelt bekommst. Also, ist einfach.
Ja. Schwerpunkte. Ja. Worauf legen die? Legen die weiterhin Wert, nur die Offensive noch mehr zu benehmen, um halt da mehr rauszuholen? Was am Ende eine qualitative Frage ist, wenn du so oft den Ball aufs Tor ballerst und zu wenig rauskommt. Okay. Musst du überlegen, musst du anders angreifen. Aber noch viel mehr die Konsequenz gegen den Ball. Und das habe ich damals als wir über die Wolfsburg-Partie gesprochen haben. Profifußball definiert sich einzig und allein über die Arbeit gegen den Ball. Ja? Wenn du da alles abrufst, bist du wettbewerbsfähig.
Zumindest in Deutschland.
Also in Deutschland,
Es gibt richtig. Ligen, wo das anders ist. Ja? Ja. In Deutschland halt nicht. Ja, das ist auch nicht erst seit gestern so, sondern das ist traditionell so. Ja?
Richtig.
Steffen, ich erinnere mich aber, als wir über dieses Wolfsburg-Spiel diskutiert hatten in der Hinrunde, eine Erkenntnis, die du da auch hattest, ist, Durchschnittsalter hin oder her, dem VfB fehlt Erfahrung. Also fehlt auch jemand, der weiß nicht, so Leitwolf-mäßig dann möglicherweise die Fäden in der Hand hält. Wir haben so ein bisschen uns zurückgesehnt nach einem Gonzalo Castro beispielsweise, ja, nur mal um einen Namen zu nennen. Und der VfB hat jetzt zumindest mal diese Erfahrung sich dazugeholt im Winter mit Genki Haraguchi. Und ich glaube, über den kannst du, also wir könnten eine ganze Folge mit dir nur über ihn machen, glaube ich. So viel Zeit haben wir nicht. Aber erzähl uns doch mal, was ist er für einer? Wofür ist er gerade bei Union möglicherweise immer geschätzt gewesen? Und was bringt er dem VfB?
Also ihr habt da ein Komplettpaket geholt. Also ich hatte auch eine Träne in den Augen, dass er ging. Also wir sprechen über einen Spieler, der in anderthalb Seasons 61 Pflichtspiele abgeliefert hat. Also wann immer Action war, Haraguchi war Teil davon. Und der einfach ein kompletter Mittelfeldspieler ist. Das fehlte, ja. Also erstens, der gegen den Ball und mit dem Ball seinen Dienst jedes Mal konstant abliefert, weil er auch die Erfahrung hat, ja, aufgrund des Alters, der Lebenserfahrung und auch der Profi-Erfahrung als solchen. Er ist ein Spieler, der das Spiel lenken kann, im Sinne von, wenn wir jetzt nur mal über Torschüsse sprechen, mal eine Zahl. Der hat jetzt 3 Spiele absolviert, ist jetzt schon der Top-4-Player, wenn es darum geht, Torschüsse vorzubereiten, sowohl als Assist, also direkt vorbereiten, und Pre-Assist, den Pass vor dem Assist zu liefern. Das hat er jetzt in 3 Spielen schon geschafft. Davor ist nur noch Landsmann Endo und dann Chris Führig.
Und das ist auch dann in dem Kontext zu sehen, dass das ein 1-zu-1-Ersatz ist für Naoya Hamada. Na, Hamada war, was Pre-Assists angeht, glaube ich, bei 5, als er ging in der Gesamtsaison. Da war nur Mario Götze besser, der hatte zu dem Zeitpunkt 6. Und Haraguchi hat es jetzt schon geschafft, in wenigen Auftritten in diese Region zu kommen. Ja, das ist definitiv auffällig. Was du noch vielleicht so ein bisschen...
Ja, ein Verein, du musst ja auch mal sehen, also der kam als Stammspieler von Union, ja, wo man jetzt sich halt den Kader auch nochmal umgebaut hat, jüngere Spieler verpflichtet hat, weshalb er nicht mehr die großen Anteile bekommen hat. Es war aber nicht, weil er schlechter war, sondern weil es eine Veränderung der Vereinspolitik mittlerweile gibt. Ja. Und du holst einen Vollprofi aus dem einen Verein raus, setzt ihn bei dir rein, offensichtlich passt das auch menschlich, und er liefert sofort wieder. Das ist sensationell. Also nur mal, der war letzte Saison zweitbester Assistgeber bei Union. Kein Zufall, dass er das auch bei Torschüssen waren. Wir machen jedes Jahr eine Benchmark-Analyse, eine eigene. Und wir gehen darauf dann nicht nur immer diesen Gesamtwert, das ist dann wie früher mit Lewandowski, dann gibt's nur den einen Torjäger, der performt, der Rest ist angeblich nur Durchschnitt, sondern wir gucken wirklich, was machen sie mit der Zeit, wenn sie auf dem Platz stehen. Und da war der in allem halt Top 10, wenn es darum ging, Tore an Toren beteiligt zu sein, an Torschüssen beteiligt zu sein, in Athletik, in der Arbeit gegen den Ball, wenn es um Zweikämpfe geht, als auch ums Passverhalten. Ne? Du hast dir einen absoluten Vollblutprofi in den Kinderzirkus reingeholt, der den Laden jetzt auch wieder mitführt. Weil das, so einen braucht du auch Endo.
Absolut. Und das schlägt sich auch in dieser MIP-Kategorie nieder, ne, die ihr immer anbietet, diese Most Involved Player. Ne, wo du eben siehst, wie viel Beteiligung hat ein Spieler in Prozent an eben den erzielten Treffern. Ja. Was ich noch finde, was glaube ich noch fast noch höher einzuschätzen ist, als diese sofortige Integration und auch diese, sag ich mal, Offensivqualitäten, die er nachweislich hat, ist das Lesen des Spiels, was die Defensive angeht. Ich kann mittlerweile nicht mehr zählen, wie viel heftige Rücksprints, also Sprints nach hinten, ich gezählt habe von ihm, die dann in einem wesentlichen Block enden oder in einer Grätsche, die ganz, ganz wichtig sind, um einen gegnerischen Angriff zu unterbinden oder eben im letzten Moment eben vom Torerfolg abzuhalten oder Torschuss abzuhalten. Da hatte der allein in Freiburg, glaube ich, 3 oder 4 Situationen, wo ich denke so, Alter, den Weg, den hat halt bisher keiner gemacht in dieser Truppe, weil sie sich entweder zu schade sind, zu fein oder was auch immer, den hat einfach keiner gemacht. Und der Typ mit 31, ja, international erfahren, ist sich nicht zu schade, 40, 50 Meter anzuziehen, um dann einfach mit einer soliden Sliding-Tackling-Grätsche einfach einen Pass abzuräumen. So, das ist wirklich stark. Wirklich, wirklich, wirklich stark und außergewöhnlich, weil normalerweise es entweder eine Weile dauert, bis ein Spieler soweit ist, um sowas in der Mannschaft zu machen, oder erst gar nicht passiert, weil sie sagen, Moment mal, ich bin doch hier geholt worden, um hier den großen Zampano zu geben, ja? King Cass und so weiter und so fort. Warum soll ich mir jetzt die Hose schmutzig machen? Ey? Das sollen mal die anderen tun, oder die Jüngeren, oder wer auch immer, aber ich mach's nicht. Ja? Und das sagt so viel über Mindset, über Charakter aus von einem Profisportler, das kannst du mit Gold eigentlich kaum aufwiegen.
Führen durch Vorbild auf jeden Fall.
Ja,
also
genau.
Ich hätte jetzt eisernes Rückzugsverhalten genannt, aber das hat er ja schon vorher gehabt, deshalb ist er ja auch überhaupt dahin gekommen. Und bei Union war es auch schon zu Zweitliga-Zeiten, dass wirklich 10 Mann zurückrennen, wenn es einen Ballverlust gab. Weil alle auf dem Platz wussten, alleine lösen sie es vielleicht nicht. Wenn sie aber den kompletten Block wieder zurückschieben, hat der Gegner ein Problem, wo er eigentlich mit dem Konter dann hin will. Und wenn du es nur schaffst, diese Verzögerung herbeizuleiten, das ist auch im individuellen Zweikampfverhalten immerhin wichtig, im Englischen nennt man es Delay, dass man den nur in eine Verzögerung reinbringt, dann haben alle anderen 1 bis 2 Sekunden Zeitvorsprung, um sich neu zu positionieren. Dann kriegt der Gegner echt ein Problem. Ne? Vor allem, wenn es darum geht, dann längeren Angriffsfußball zu verteidigen. Und da war der VfB in der Hinrunde, noch vor Labbadia, gnadenlos mies. Also sie haben, 15 Gegentore im Positionsangriff des Gegners gefressen. Das ist Rang 18 gewesen. Und da ging es ganz schlicht darum, die Basics abzurufen. Wie verteidigen wir aus unserem Deckungsverband heraus? Heißt, attackieren wir eine Seitenverlagerung? Ja oder nein? Das sind dann so Fouls, die man mal nimmt, 40, 50 Meter vom eigenen Tor entfernt. Wo nichts ist, das ist Wüste. Heißt, wenn man da auch mal reingeht in den Knochen, da pfeift der Schiri kurz, gibt aber keine Tickets, sondern nur einen Freistoß. Und so, damit zermürbst du zum Beispiel einen Gegner. Was beim VfB der Fall gewesen? Hochriskante Fouls an der Strafraumkante oder im Strafraum.
Ja, und eine Unionqualität ist es, genau diese Fouls eben zu nehmen. Ja, ist die am meisten faulende Mannschaft der Bundesliga, ja. Und sie steht damit auf Platz 2 aktuell. Ja,
richtig.
Das kommt ja nicht von ungefähr.
Und wo wir nicht Top 3 sind, ist bei den Karten. Ja,
Ich habe auch generell den Eindruck, dass wer sich bei Union durchsetzt, zumal jetzt auch in der Bundesliga-Zeit, das ist wie so ein Schleuderwaschgang. Also wenn du es schaffst, da durchzukommen, dann weißt du auch, was Bundesliga heißt. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, was Steffen vorher auch angedeutet hat. Deswegen hast du mit Genki Haraguchi einen, der weiß nicht nur, was wichtig ist generell auf seiner Position, sondern einen, der absolut weiß, worauf es in der Bundesliga ankommt. Und das ist etwas, was du halt bisher gerade in diesem Bereich beim VfB nicht immer hattest. Ne? Du hattest sehr, sehr viel Talent, du hast sehr, sehr viel Spielwitz auch, aber du hast halt nicht diese Härte und diese und gesunde Härte, muss ich an der Stelle sagen, und vor allem auch diese Disziplin und dieses Verantwortungsbewusstsein. Ja, worauf kommt es an? Und das, finde ich, verkörpert Genki Haraguchi einfach 1A.
Das ist auch vor dem Hintergrund interessant, dass wir vor kurzem mit Gerd Engels gesprochen haben. Jetzt fragt ihr euch alle, wer ist Gerd Engels?
Wer ist Gerd Engels?
Ja, Gerd Engels ist zum einen der ehemalige Co-Trainer von Guido Buchwald bei den Urawa Red Diamonds. Zum anderen mittlerweile ein in Niederrhein, glaube ich, ansässiger deutscher Ex-Trainer, Fußballexperte, der so ein bisschen auch so Spieleragentur, Spielerbetreuung nebenher macht und unter anderem den Herrn Kobayashi heißt er, glaube ich, dieser Schalke Offensivspieler, der jetzt vom FC Düren, von dem Regionalligist plötzlich jetzt im Bundesliga-Kader gekommen ist und da spielt. Den hat Gerd Engels nach Deutschland geholt, unter anderem. Mit dem haben wir gesprochen über auch erstmal natürlich diese ganze Thematik, wieso klicken Japaner in Deutschland so gut? Ja, das ist ja nicht nur beim VfB auffällig, sondern generell. Da scheint es ja irgendwie zu passen, von der Mentalität her, Kulturkreis hin oder her. Und zum anderen wollten wir natürlich auch was über Genki Haraguchi wissen, den er damals bei Urawa aus der Jugend hochgezogen hat in die erste Mannschaft. Ja, unter Guido Buchwald, und dann hat er seinen Weg gemacht. Und er lustigerweise sagte, Haraguchi war eigentlich gar nicht so ein Spieler wie heute, einer ist, sondern eher so der Typ Shinji Kagawa, ja, also wirklich klassischer Zehner, eigentlich offensiv stark, Scorer auch und so weiter. So war der eigentlich in der Jugend ausgebildet und hat sich dann im aktiven Bereich zum einen durch eigenes Zutun, aber auch durch, sag ich mal, Umschulung diverser Trainer, die er hatte, zu dem, Mittelfeld-Allrounder entwickelt, der er heute ist, den er darstellt. Ja, fand ich tatsächlich interessant. Also dieses, und das belegt ja auch Steffens Aussage von vorhin, dass der Offensiv halt einfach auch massiv Qualitäten hat, auch wenn es nicht unbedingt 10, 15 Saisontore sind. Aber wenn du halt in der Entstehung und im Erschaffen, im Kreieren von Offensivsituationen immer beteiligt bist, als Pre-Assist-Geber oder Assist-Geber, dann sagt es natürlich auch aus, dass du definitiv eigentlich ein offensiv denkender Spieler bist.
Ja. Siehe seine Position beim 1-0 gegen Köln. Also das hat ja fast schon Soldo-eske Züge, wie er einfach, ja, ohne sich viel zu bewegen, aber genau richtig stand und genau wusste, was er in diesem Moment zu tun hat. Und auch das ist einfach eine Qualität, die du einfach mit der Zeit lernst.
Steffen, eine weitere Personalie, die wir noch uns einzeln aufgelistet haben, über die wir sprechen wollen und es jetzt auch tun, ist natürlich der nächste Allrounder in der Truppe, der offensichtlich alles spielen kann außer Torwart, nämlich Waldemar Anton, ja, der hierher kam als klassischer Innenverteidiger, der mal plötzlich Sechser spielen musste, wie er es früher schon getan hat bei Hannover und jetzt, seit Labbadia da ist, den neuen Rechtsverteidiger gibt, obwohl er eigentlich gar keiner ist. Und das auch, zumindest das mein Eindruck der letzten beiden Partien, vollkommen rechtfertigt. Also der macht da richtig starke Spiele, ja, auch wenn es jetzt keiner mehr wird, der mit 30 Sachen die Linie runterknüppelt und der irgendwie 15 Flanken pro Spiel bringt, aber er macht halt eines, er macht diese Seite dicht, ja, und wenn man glaube ich anschaut, wie der VfB seine Gegentore bekommen hat, dann war eben das ein Einfalltor in der bisherigen Saison, das ist jetzt geschlossen. Ist das richtig, Steffen?
Auf jeden Fall. Ich habe mir zum Beispiel, wie hat sich Köln nochmal die Szenen angeguckt, welche Chancen hatte Köln, ne? Nun haben sie mal nicht getroffen, das hat Gründe. Und die zustande kamen, muss man sagen, da schlummerten noch so die Probleme von der Vor-Labbadia-Zeit auch mit. Erstens, die sind, glaube 2 von 4 Chancen sind aus einem Einwurf entstanden, wo du sagst dazu, wie als VfB wollen wir denn solche Sachen attackieren, wie wollen wir uns positionieren? Dann entsteht daraus immer noch eine Seitenverlagerung. Heißt, das Momentum wurde da verpasst, das Foul frühzeitig zu setzen, weshalb Köln selber dann auch an so einen Freistoß rankam, direkt an der Strafraumgrenze. Ich glaube, Tigges zieht durch und muss dann vorm Strafraum umgehauen werden, damit er eben nicht in den Strafraum rein kann. Da hätte man jeweils vorher einen Foul oder mindestens einen intensiven Zweikampf führen können und dürfen, um eventuell eine Balleroberung zu holen. Und dann hast du jetzt aber halt Meister Anton auf der Außenspur da spielen, der es für mich vielleicht sogar noch einen Ticken aggressiver machen könnte. Also er hat zum Beispiel eine Flanke zugelassen, wo er bewusst aufgrund von Handelfmeter-Thematiken schon die Arme hinten verschränkt. Dann gehen näher an den Gegner ran. Wenn der kurz vor der Grundlinie ist und nicht zufällig 2 Füße hat, mit denen er umgehen kann, dann hat er nur den einen zum Flanken. Dann geht er ruhig noch aggressiver rein. Aber wie gesagt, der arbeitet sich in diese Position jetzt wieder rein. Und was mich sogar noch verblüfft hat, er hat die drittmeisten Abschlüsse gehabt. Ja. 6 Abschlüsse, zuletzt darüber nur noch Diaz und Köln, Führich. Ja. Absoluter Knaller.
Ja.
Also ich muss wirklich auch Abbitte leisten an der Stelle. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen, ich glaube nicht nur ich, ich glaube Philipp auch zumindest zum Teil, Waldemar Anton auf dieser Rechtsverteidigerposition ad acta gelegt und gesagt, nee, komm, ich glaube, das wird nichts mehr. Da hat sich schon noch ein bisschen was getan. Und gerade auch in den vergangenen beiden Spielen. Was mir auffällt, Steffen, ist, dass er es schafft, also er läuft viel, so, das mal das eine, ja. Das heißt, wie Philipp schon sagte, ist jetzt nicht der ständig hoch und runter läuft, der aber versucht einfach auch häufig richtig zu stehen. Ich finde ihn ganz wichtig, vor allem, und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, hoffentlich fällt mir das am Samstag nicht auf die Füße, aber ich finde, er ist auch ganz wichtig, wenn es ums Verteidigen von Standardsituationen geht. Also auch da hat der VfB in Freiburg und gegen Bremen, gegen Freiburg und Köln schon einige Standards zugelassen, aber die wurden nicht wirklich zur Gefahr. Und wir erinnern uns, Philipp, an Spiele auch in der Hinrunde. Es gab dieses Bundesligaspiel eigentlich nicht, in dem nicht mindestens eine Ecke brandgefährlich wurde hinten. So, das hat der VfB geschafft abzustellen. Und ich glaube, auch deswegen ist es einfach wichtig, da steht Anton zwar jetzt nicht auf seiner klassischen Rechtsverteidigerposition, aber dass einer wie er eben auch da ist auf dem Platz.
Ja, ich bin ja nicht umsonst so weit gegangen. Bruno Labbadia letzte Woche habe ich ja versucht, ihm reinzusingen, er soll einfach 4 Innenverteidiger aufstellen hinten drin. Ja, weil
ich erinnere mich.
In der Pressekonferenz, weil das Potenzial halt da ist, so zu spielen bei den Spielern, die du hast. Ja? Andererseits hast du dann halt Sosa ist quasi der Problemfall dann. Was machst du mit dem? Auf den kannst du nicht verzichten, den musst du spielen lassen. Und die einzige Alternative wäre ja dann, ihn quasi in die vorderste Offensivreihe zu stellen, also als Flügelstürmer. Ja? Sosa wiederum selbst sagt, und das fand ich interessant, weil ich völlig anders eingeschätzt hätte, sagt, mir tut das klassische Viererkettenspiel, ist mir viel, viel lieber als diese Dreier-Fünferkette Wingback-Nummer, die wir unter Materazzo die ganze Zeit gemacht haben. Der wollte das explizit nicht verstanden wissen als Retourkutsche zum Trainer, sondern er sagt halt, hey, Ich bin so ausgebildet worden. Wir haben bei Dynamo so gespielt. Ich spiele in der Nationalmannschaft so.
Das ist ein guter Punkt. Quasi mit Sosa kam in der kroatischen Nationalmannschaft ein Systemwechsel. Ne? Das ist das Interessante.
Ja, ja, mir ist es sogar, genau. Erstens das und zweitens, der Spieler sagte freiwillig, hör zu, wenn wir 3er-5er-Kette spielen, ist mein Offensivanteil 70-30. Jetzt ist er 50-50, ich muss genauso viel Abwehrarbeit leisten, wie offensiv ich Potenzial habe, das ist mir aber lieber. Welcher Spieler sagt denn das schon, dass er lieber ackert und arbeitet, anstatt da vorne rumzueiern und schön auszusehen? Ja, insofern hochinteressant und es wird dann im zwangsläufig drauf rauslaufen, dass es immer einen Härtefall gibt. Der heißt ja halt aktuell Sagadou. Ja. Bin sehr gespannt, wie Lamadia das moderieren wird in den nächsten Wochen, weil das ist definitiv ein Thema. Das wird jeden Donnerstag, Freitag, wenn es darum geht, wer spielt, ein Thema. Mannschaftsintern. Ja, extern wahrscheinlich auch irgendwann, wenn dann der ein oder andere mal ein Spiel drin hat, das vielleicht nicht ganz so gut ist, wie es hätte sein können.
Steffen, wie ist es denn generell, wenn wir mal den Liga-Vergleich nochmal heranziehen? Gibt es denn aus deiner Sicht... Also mal so, du hättest jetzt die Situation, du bist in der VfB-Kabine. Bruno Labbadia sagt, Steffen Görsdorf, mach mal, erzähl mal, das große Ganze. Was wäre für dich die Number One Baustelle, die es jetzt noch unbedingt zu beackern gilt, damit das in dieser Saison ein gutes Ende nimmt? Was sind so die To-Dos, wo du sagst, da muss der VfB noch unbedingt dran arbeiten?
Also wenn man das Level hält, wenn nicht sogar verbessert, was die Verhinderung von Torschüssen angeht, da muss man, glaube ich, also diese Stringenz und Ernsthaftigkeit, die wir schon bei Haraguchi angesprochen haben, die ich auch im Endo durchaus attestieren würde. Ich glaube, der wird in der Rückrunde deutlich besser performen, als es in der Hinrunde der Fall war, wo ich auch Ahamada als den besten Mittelfeldspieler beim VfB gesehen habe, der dann jetzt lohnenswert verkauft wurde. Das muss unbedingt gestärkt werden, weil das ist der Schlüssel, da unten rauszukommen oder über diesen magischen Strich zu bleiben. Ich sage... Also alle VfB-Fans sollten an ihrem Cardio-Training arbeiten, weil ich erwarte einen ähnlich dynamischen letzten Spieltag, ja, wie in der Vorsaison. Wer eine Pulsuhr damals umhatte, kann ja nochmal den Ausgangswert raussuchen, um sich darauf vorzubereiten. Weil ich sehe tatsächlich inklusive Platz 12 Köln alle All-In beim Abstiegskampf. Ja. Also ich glaube nicht, dass da einer jetzt eine Serie mit 8 Siegen hinlegt, um sich für alle Zeiten aus diesem Abstiegskampf zu verabschieden. Sondern es wird Rückschläge kommen. Bei Schalke könnte zum Beispiel interessant sein, dass Sagadou wieder reinkommt. Weil man muss, das war jetzt zum Beispiel in Freiburg diese Parallelität des Wahnsinns, ne? Der macht nach vorne ein mega Spiel, der legt fast das zweite Ding für Führig auf, wenn der direkt den zweiten Ball Volley nimmt, schießt Führig 2 Granatentore. Und Sagadou ist der gefeierte Mann, trotz eventueller Elfmeter-Kapriolen, die da mit drinne waren. Jetzt gegen Köln war es vielleicht sinnvoller auch einfach im 1-gegen-1 gegen Tigges da einen anderen Spielertypen zu haben, weil da hat Sagadou so seine Mankos, der braucht wenig so eine Infight-Situation im Strafraum, das hat man gesehen, der löst halt, also für ihn ist es immer eine Lösung, in den Mann im Strafraum reinzugehen, aktiv. Das ist jetzt zwingend nicht das Geilste, aber wenn du den als spielmachenden Innenverteidiger bringen willst, was gegen Schalke durchaus eine Thematik werden könnte,
korrekt,
dann
ja.
Feuerfrei.
Ja, das ist vollkommen richtig und auch wenn das Labbadia nicht so offensiv gesagt hat, war das durchaus rauszulesen, dass es eine sehr bewusste Entscheidung für Mavropanos war. Und dann Ito, derjenige, der mit seinem eleganten linken Fuß dann die Eröffnung macht. Ja, und das hat, wie gesagt, auch gegen Freiburg ihn dazu bewogen, interessanterweise auf Sagadou zu setzen. So interpretiere ich das zumindest, seine Herangehensweise. Obwohl er dann in der Innenverteidigung 2 Linksfüßer nebeneinander stehen hatte mit Ito und Sagadou. Wird ein Thema bleiben für die Restsaison und damit kämen wir, glaube ich, auch beim Thema Baustellen an, oder? Christian, was meinst du? Die Baustellen, die der VfB noch hat im Liga-Vergleich bis Saisonende?
Deshalb, also das würde ich unterstreichen. Erstmal vielleicht auch wirklich mutig zu sein, wie gehen wir in die Partien rein? Plus, bei den Innenverteidigern kann man umso mehr variieren, wenn der Restverband gegen den Ball genauso aktiv arbeitet, weil dann jeder sein Maximum reinbringen kann. Und ich sage euch voraus, die beste Abwehr wird nicht absteigen von den Teams, die da unten drin stehen, sondern das wird das magische Zünglein. Also nicht nur aufgrund eines Treffers ist der VfB drin geblieben am Ende und zwar auf direktem Weg, nicht über die Relegation. Und wenn man es dann hinbekommt, dass die, die vorne da offensiv seine Chancen bekommen, fit sind, ja, und zwar erstens die ersten drei, wenn wir jetzt mal über das System sprechen, das jetzt gegen Köln performt hat, wenn die drei konstant spielen, plus ein Koulibaly und wer da noch alles noch mit in der Hinterhand ist, auch fit von der Bank kommt, dann kannst du da eine Energie entfalten. Das war damals bestimmt die Mislintat-Idee, immer diese Jungs da auch mit reinzubringen, die diese Pace haben. Ihnen fehlte aber die Gesamtarchitektur. Jetzt hat man Haraguchi den einen goldenen Transfer vielleicht schon getätigt, der für den Restverlauf der Saison die Stabilität bringt, dass auch ein Carazor eine ganz andere Qualität mit reinbringen kann, ein Endo wieder an seine Normalform, wenn nicht sogar Topform herankommt und dann Anton hinten auch noch als Leader of the Pack von Sosa ganz zu schweigen.
Jetzt hast du es ja vorher schon ein bisschen angedeutet, aus deiner Sicht stecken da noch recht viele Teams mit hinten drin, ja. Ich glaube, Philipp sagt auch seit ein paar Wochen schon, denk auch trotzdem immer mal auch noch an die Bremer da oben, wer weiß, was da noch irgendwie passiert und. Jetzt momentan sieht es ja in der Tabelle so aus, der VfB ist jetzt durch diesen Sieg auf 14 gesprungen, das kann sich auch wieder schnell ändern, also wenn es blöd läuft, bist du am Samstagabend wieder 17. Und das wird auch ein Marathon, das betont Bruno Labbadia ja immer. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal beispielsweise uns diese blau-weiße Wand da hinter dem VfB anschauen, ne? Hoffenheim, Schalke, Bochum, Hertha. Gibt es aus deiner Sicht etwas, was den VfB da möglicherweise, ich will nicht sagen hervorhebt, aber gibt es etwas, wo der VfB einen entscheidenden Schritt machen kann, um diese Mannschaften hinter sich zu lassen? Rein ergebnistechnisch finde ich es beispielsweise wichtig, dass Bochum einfach mal wieder ein Heimspiel verloren hat. Ja? Also, dass die gegen Freiburg 0-2 verlieren, dass die nicht wirklich denken, so wir können zu Hause jetzt wirklich alles machen. Also es gibt bei vielen, vielen Vereinen so Ups und Downs und ich tue mich schwer, und deswegen freue ich mich, dass du da bist, ich tue mich schwer rauszulesen, wo der VfB möglicherweise so einen Joker haben könnte im Vergleich zu den anderen.
Kommen wir mal von den einfachen und gehen zu den komplexen Themen. Was ist der aktuelle Lauf? Du hast schon angeschnitten. Bochum war geführt schon wieder auf dem Weg im Europapokal, wenn man so die Ergebnisse gesehen hat, und sind jetzt wieder zurück in der Realität mit zwei Niederlagen am Stück. Formstärkstes Team im Tabellenkeller ist Schalke 04 mit 4x0-0. Ne? Spricht über die Qualität und Stabilität dort unten. Hertha hat jetzt einen Achtungserfolg und eine gute Leistung trotzdem vors Brett bekommen, sind für mich weiter ein direkter Abstiegskandidat. Ist die Gesamtmengelage da. Mal gucken, ob man irgendwie einen Sprung auf Relegationsplatz wieder packt, ist dann aber das Rattenrennen um genau diesen Posten da. Hoffenheim für mich gefühlt komplett lost. Also, die haben jetzt Matarazzo geholt, ich hatte es ja scherzhaft im internen Gespräch genannt, könnte der entscheidende V-Mann nach Kempf bei der Hertha sein, der euch auch den Klassenerhalt beschert. Die Frage, kriegt man da die Schubumkehr hin? Sie haben, jetzt falsches Wort, aber sie haben einen Hoffenheimer zurückgeholt da, der vermeintlich die Idee des Fußballs da mitträgt. Die Frage ist, ob er das mit dem Kader da hinbekommt.
Steffen, könnt ihr mir das ein bisschen, oder kannst du mir das ein bisschen veranschaulichen? Philipp sagt mir das auch immer, wenn wir manchmal in der Kantine beim Essen sitzen, sagt er zu mir auch, Hoffenheim, vergiss es. So, no way. Ich sehe, dass die in den vergangenen Wochen einfach null Leistung bringen, aber für mich haben die einfach viel zu gute Einzelspieler, als dass das am Ende schiefgehen
könnte. Ja, das ist der springende Punkt, da brauche ich den Steffen gar nicht.
Dann hau raus.
Das ist der springende Punkt. Sie haben sehr gute Einzelspieler. Sie haben Einzelspieler, die von der Qualität her ganz woanders stehen müssen. Aber es sind und bleiben bisher Einzelspieler. Ja, und wenn du halt nicht als Mannschaft auftrittst, dann gibt's halt nichts zu holen. Und das hat der Kollege Matarazzo bis jetzt nicht geschafft, da einen Turnaround hinzulegen. Schau dir den Hoffenheimer Spiele an, wie oft da abgewunken wird, wie oft da Laufwege, die vollkommen normal wären, eigentlich nicht gemacht werden, weil es heißt, warum soll ich das jetzt laufen? Es müsste eigentlich der laufen. Ja? Wie oft da niemand für den anderen Räume reißt, Wege geht. Das ist das klassische Indiz dafür, dass es in der Truppe überhaupt nicht stimmt, trotz hoher Einzelqualifikation. Und solange du das nicht behoben bekommst, wirst du ein Thema haben. Und wie wir aus der Stuttgarter Vergangenheit wissen, hat Matarazzo das hier auch nicht unbedingt als Top-Prio auf seiner Liste gehabt und erledigt bekommen. Das Thema Grüppchenbildung und so weiter. Ja, du hast zwar der Mannschaft immer angesehen, die hat auf dem Platz dann schon funktioniert, aber intern gab es da schon ja die ein oder anderen Themen, was so das Gefüge angeht. Ja? Wurde aufgefangen durch meistens ja, gutes Verhalten auf dem Platz. Bei Hoffenheim kommt jetzt eben beides zusammen. Du hast einen zusammengewürfelten Kader, der für mich auch, da darf sich der Materazzo, ist da völlig außen vor, aber der Herr Rosen, der diesen Kader plant, der sollte mir mal erklären, wo er sein Wissen her hat, weil mehr als Anstoß 3 kann es nicht sein. So wie der die Truppe zusammenstellt, ja, macht es ein 13-Jähriger, der an der PlayStation sich ein paar richtig geile Kicker zusammenholt, und ja, mit der Truppe schieße ich alles in Grund und Boden. Ja, das Gegenteil passiert halt im echten Leben, wenn das Zwischenmenschliche offensichtlich nicht ganz so stimmt. Ja?
Ganz klar, bei Hoffenheim der rote Faden fehlt, wenn wir über das Thema Verpflichtung sprechen. Plus, wir haben es richtig angesprochen, die haben richtig gute Kicker mit Ball. Die Frage ist doch, wie viele gute Kicker gegen den Ball haben die? Passt das zu dem, was Ralf Rangnick da vor 15, 20 Jahren grundkonzipiert hat und dann sehr lange den Verein auch trug, dass man damit durchgegangen ist? Ist das noch existent? Kann man das zumindest für ein paar Spieltage aktivieren, um die Klasse zu halten und dann neu auszurichten? Oder muss man sich mal rekalibrieren in der zweiten Liga oder zumindest den Umweg über die Relegation machen?
Was ich ganz interessant finde, ist dann ein Thema für die nächsten Wochen, aber ja, VfB, letzter Spieltag daheim gegen Hoffenheim, aber die anderen drei, Hertha, Bochum, Schalke jetzt am Samstag, die hast du alle auswärts. Ja, das werden ganz, ganz elementar wichtige Spiele und natürlich jetzt vor allem das am Samstag, werden wir nachher in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Philipp, haben wir noch was wir Steffen fragen wollen, so zum großen Ganzen, wenn wir ihn schon da haben?
Ich hätte nichts mehr, dafür hätte ich einen Einspieler auf Tasche.
Das klingt doch nach einer guten Idee.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Ein Servus von mir, Marz, an alle Podcast-Hörerinnen. Ich würde gerne einmal zwei von euch am kommenden Samstag, den 24. zu unserem Konzert ins Stuttgarter Bix laden. Hierzu brauchen wir nur klein bisschen Fachwissen. Wir suchen nämlich einen Spieler aus dem aktuellen Kader des nächsten Gegners Schalke 04. Dieser Spieler hat natürlich VfB-Vergangenheit, ist gebürtig in Heslach und seine fußballerischen Wurzeln liegen beim MTV. Wer das weiß, der weiß es. Und dem wünsche ich viel Glück und wer nicht, gibt ja noch Tickets. Also bis dahin, beste Grüße.
Das war die Mein VfB Fangfrage, vorgetragen von Marz. Marz, aka Christoph Schwarz, war hier auch schon Gast in unserer Fußball-Podcast-Sendung. Spielt am Wochenende mit seiner Band, den Bixie Boys, im Stuttgarter Bix im Jazzclub am Samstagabend. Und Marz, der selber ja auch diehard VfB-Fan ist und einem VfB-OFC-Fanclub angehört, der den wunderbaren Namen Wütem-Clan trägt, hat das Spiel extra, das Konzert extra auf 20:30 angesetzt, damit er im Backstage noch in aller Ruhe den VfB auf Schalke angucken kann. Wer also dahin möchte mit dem Kumpel oder seiner Frau oder seiner Perle oder was auch immer, der beantwortet uns die Frage, schickt uns die Antwort an info@meinvfb.de. In der Mail sollte drinstehen ein Name des Ansprechpartners, eine Telefonnummer, damit wir euch kurzfristig adressieren können, anrufen können. E-Mail ist ja sowieso hinterlegt zur Rückantwort. Wahrscheinlich wird es so laufen, dass wir euch einfach auf die Gästeliste setzen lassen am Samstagabend. Das sollte drin sein, damit wir den Gewinner, die Gewinnerin auch informieren können. Und natürlich ist klar, ihr akzeptiert mit einer Teilnahme unsere Teilnahmebedingungen, müsst 18 sein, dürft nicht bei der SWMH arbeiten. Und ansonsten seid einfach stabile Typen und steht auf handgemachte Hip-Hop-Musik mit echten Musikern, die nicht aus der Konserve kommen und per Knopfdruck abgespielt werden oder ihre Spuren. Ne? Das ist eigentlich alles, was dazu zu sagen gibt. Und damit würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal in die Werbung.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Match Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
So, dann haben wir jetzt direkt nach der Werbung fast schon unseren Klassiker.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Diese Woche halten wir es echt kurz in den NLZ News, weil wir den Steffen da haben und noch jede Menge zu besprechen haben rund um Schalke. Das kommende Spiel und außerdem schon fast 1 Stunde auf der Uhr. Es ist noch jede Menge zu tun. Also, die Frauen, die haben gewonnen. und zwar 1-0 gegen den SV 67 Weinberg. Sophie Geiring, denke ich mal, spricht man sie aus, hat getroffen und es steht, glaube ich, noch ein Spiel an, bevor dann am 12.3. der Rückrundenstart in der Frauenoberliga Baden-Württemberg ansteht, und zwar auswärts beim TSV Crailsheim im schönen Hohenloschen. Die U21 hat gespielt gegen Backnang, den klassentieferen Club hier vor den Toren der Stadt, 1-1. Dabei fiel vor allem Raul Paula auf, der wieder zurück ist nach langer Knieverletzung, extrem stark unterwegs war, der Youngster, und auch das Tor per Freistoß geschossen hat zum Ausgleich. Jetzt am Freitag im Stadion des PSV, des Polizeisportvereins, VfB Stuttgart 2 gegen SG Sonnenhof Groß-Asbach, das abschließende Testspiel vor dem Ligastart.
Das ist mal so das Wichtigste. Zur U19 ließe sich noch sagen, dass die diese Woche diejenigen waren, die sozusagen für die Tore gesorgt haben. 8-1 im Pokal in Wangen. Das steht als nächstes das Duell an gegen den ersten FC Nürnberg. Samstag, richtig, 13 Uhr, ne?
Und im WV-Pokal stehen dann noch an die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale. Gegebenenfalls sollte die Mannschaft weiterkommen. Das ist noch nicht final ausgelost, soweit ich weiß, zum jetzigen Zeitpunkt. U17, das Spiel habe ich gesehen. Das war nämlich vor dem Heimspiel gegen Köln. Konnte man schönen Doppler machen. 2-4 gegen die TSG Hoffenheim in einem Testspiel. Markus Fiedler war nicht allzu zufrieden da draußen. Da gab es schon einige Ansagen, weil vor allem seine Führungsspieler ihre Aufgabe nicht ganz nachgekommen sind, nämlich zu führen. Namentlich Laurin Preuß, aber auch Jasinho Malanga, die hatten beide so Tage, die kommen mal vor, sollten aber nicht zur Regel werden. Da geht's am Samstag weiter auswärts bei der, Christian, dein Auftritt, SG.
Du meinst den FC-Astoria Waldorf?
FC-Astoria Waldorf, genau, richtig, nicht SG natürlich.
Das ist ein Riesenverein.
Ein Riesenclub. Samstag 14:30 auswärts vor den Toren von Heidelberg ist es, glaube ich. Und damit wäre in aller Kürze alles gesagt zum NLZ in dieser Woche.
Übrigens, wenn du nach Waldorf fährst, da ist kurz davor dann immer die Abzweigung. Ihr kennt es bestimmt, eine schöne St. Leon Roth, Golfplätzchen, ne, von Dietmar Hopp. Und ganz wichtig, der Ort Leimen, der eigentlich nur Bekanntheit deswegen erlangt hat, weil es der Geburtsort von Boris Becker ist. Und schöne Grüße an Volker Kottkamp an der Stelle. Der Leimener.
Ja, jahrelang. Der Gebürtige. Ja, sehr schön.
Hätten wir noch ein bisschen Geografie gemacht. Was allerdings jetzt ansteht, das ist wirklich nochmal ein großer Part und wir wollen echt ein bisschen ausführlicher. Die Zeit nehmen wir uns, auf dieses Duell schauen. Es ist nicht umsonst angesetzt auf Samstag, 18:30. Es ist ein Topspiel.
Vor allem ist es auf Schalke, Christian. Ich habe ja hier letzte Woche was erzählt vom Heimspiel Doppelpark, vor dem der VfB Stuttgart steht.
Das habe ich geflissentlich ignoriert.
Das Spiel auswärts. Irgendwie hat sich das in meiner Birne festgesetzt gehabt. Keine Ahnung. Die spielen jetzt zweimal daheim gegen Köln und gegen Schalke. Was?
Okay. Ja. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, aber ja, mal, wir sagen es nochmal an der Stelle, der Chronistenpflicht halber, das Spiel, damit keiner irgendwie am Samstagabend irgendwie in die falsche Richtung fährt, findet statt auf Schalke. Und darüber müssen wir tatsächlich sprechen, weil nicht nur der VfB am vergangenen Wochenende mit dem 3-0 einen Befreiungsschlag geschafft hat, sondern weil die Schalke gerade ganz verrückte Dinge machen. Und dann würde ich direkt den Ball geben an unseren Steffen, weil die Schalke haben jetzt, das gab es noch nie in der Bundesliga, 4-mal hintereinander 0-0 gespielt. Das spricht einerseits vielleicht für offensive Harmlosigkeit, andererseits vielleicht für defensive Stabilität. Steffen, hast du die 90 Minuten am vergangenen Sonntag komplett geschaut zwischen Union und Schalke und was sind so deine Erkenntnisse? Ich glaube, das ist schon mal angedeutet, also schön wird's nicht, ne?
Ich musste auf jeden Fall zwischendurch abreißen lassen, da mein Zuschauer Wingman, mein Sohnemann, resignierte, wie langweilig dieses Spiel ist und dass man echt keinem antun kann. Das ist schon intensiv. Also ganz ehrlich, also da wird erstmal aktive Ehrrettung praktiziert. Ne, man lässt sich, will und lässt sich nicht so abschießen, wie es beim letzten Abstieg war. Ne, und das ist jetzt die erste Vorausgabe für Thomas Reis. Und darüber eine vielleicht Geschlossenheit in der Mannschaft hinzukriegen, weil die hatten ja durchaus dann auch offensiv Akzente, möchte ich es mal nennen. Ja, also immerhin haben die Schalker vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Union 6 Schüsse abgegeben. Ne? Da war jetzt natürlich kein Gold dabei, aber 2 gingen auch aufs Tor. Und da reicht ja dann manchmal einer in so einer Partie, wenn man eben hinten den Laden dicht macht. Aber das Wichtigste ist diese wirklich konsequente Arbeit gegen den Ball. Also die haben keine tollen Passquoten da großartig gehabt. Die haben mehr lange Bälle geschlagen als der liebe Herrgott, um Risiken zu minimieren. Darauf muss man sich einstellen. Das fordert zwei Dinge heraus. Erstens, eine spielstarke Mannschaft sollte man ins Feld führen, weil das Momentum hatte Union nicht. Da fehlte zum Beispiel ein ehemaliger japanischer Spieler, der da vielleicht mal was knackt, den man dann auch bringen könnte. Plus dann eben zu sagen, hör zu, wir brauchen bewegliche Angreifer. Und die müssen, unsere Startelf muss meinetwegen 45 Minuten da die Hölle auf die Innenverteidiger und den Abwehrverbund losbrechen, weil sie sich immer wieder diagonal aus so ihrer Grundposition rausbringen. Anspielbereitschaft zwischen den Linien, in die Tiefe, Verteidiger zwingen rauszurücken, weil sie glauben, jetzt kommt das Anspiel, dahinter entsteht ein Raum, da sprintet einer rein, kriegt einen tiefen Ball, sucht den direkten Abschluss, ja, oder zumindest den fortgesetzten tiefen Sprint und dann aktiv wechseln, ja. Offensive notfalls komplett einmal runternehmen und sagen, hört zu, ihr habt jeden Tropfen Energie gelassen, jetzt kommen die nächsten Jungs und bringen die gleiche Energie rein, dann reicht's vielleicht für den liebevoll dreckigen 1-0-Sieg.
Ich finde es interessant, was du sagst, nämlich, dass die Schalke dann noch im zweiten Durchgang in Berlin ein Tick die aktiveren waren. Ich habe tatsächlich, Philipp Meise sagt immer, Christian Pavlic schaut gern Fußball. Ich habe in den vergangenen Wochen mir die Schalke angeschaut und
krass.
sie waren von all diesen 4-0-0s, waren sie in Berlin noch am weitesten vom Sieg weg. Ich fand, dass sie in den anderen drei Spielen durchaus auch ein 1-0 verdient hätten. Ja, also sie haben wirklich offensiv, also die Waage kippte so leicht ins offensive Plus. Defensiv waren sie stabil in ganz großen Teilen und waren wirklich in, man kann es dann sagen, in all diesen vier Spielen leicht die bessere Mannschaft. Ja?
Also jeder, der mich gefragt hat, vorm Spiel habe ich ganz klar gesagt, das verlieren wir heute. Also es wäre zu golden gewesen, mit einem Sieg an die Tabellenspitze zu gehen. Das ist nicht unser Ding, scheinbar. Das hat letztes Jahr gegen Fürth prinzipiell schon mal nicht hingehauen in beiden Spielen. Und ich ging fest von einer 0-1-Niederlage aus. Dementsprechend war es ein Punkt Gewinn, ja, für die Eisernen. Und deshalb, also das wird eine richtig unangenehme Partie. Es wird ein Fußballspiel der intensiven Art. Ich glaube, die ersten 20 Minuten könnten sehr knackig sein, weil jeder beweisen will, wer der Härtere auf dem Platz ist. Und danach könnte Fußball auch noch Teil dieser Partie werden. Und da ist das Entscheidende. Kann sich der VfB, und das Tempo haben sie dafür auch in den Offensivreihen, durch eine hohe Beweglichkeit, die sich eben nicht in so einen Treibsand reinziehen lässt, wo sie die Schalker dann sagen, hör zu, jetzt haben wir sie. Jetzt sind sie aufgerückt, weil vorne keine Bewegung kam, kommt die Abwehr mit hinterher. Und dann kommt der Ball auf Bülter. Und wenn der einmal abgeht, das wissen wir ja auch noch, als er das andere Trikot von uns anhatte, das ist eine Maschine dann. Ja.
Könnte beim VfB tatsächlich auch wirklich die offensive Dreierreihe sehr, 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 sehr wichtig werden. Zum einen, was ihre zentrale Besetzung angeht, zum anderen hat Labbadia ja, sag ich mal, Führig und Diasch stellt sie invers auf, das heißt, ihre starke Fuß ist jeweils nach innen gerichtet, sodass sie nach innen ziehen können, um Abschlüsse zu suchen. So hat Führig in Freiburg getroffen, so hat Diaz jetzt gegen Köln getroffen. Das könnte natürlich die Schalker Innenverteidigung vor gehörige Probleme stellen. Obwohl die stabiler unterwegs ist, als sie es noch war, als der mein Lieblingsspieler gespielt hat, nämlich der Kollege Matriciani, ne, der aussah wie so ein Typ, den sie gerade irgendwie am Vorabend in der Theke im Mannschaftshotel getroffen haben. Und dann einfach jetzt stellen nicht auf, wenn wir sonst keinen haben. Aber einfach, also nichts gegen den Herrn persönlich, ist ja klar, aber der hat jetzt nicht so den Eindruck hinterlassen, als wäre er dem Profifußball gewachsen, der ihn da jede Woche erwartet. Ja.
Aber Philipp, Sie haben ein bisschen was sich geholt in der Winterpause und unter anderem auch noch einen Transfer, bei dem so dein Celtic-Herz ein bisschen blutet. Ne?
Es ist natürlich, Celtic hat ganz oft solche Situationen in der Winterpause, dass Spieler abgegeben werden, die eigentlich eine tragende Rolle spielen und zumindest viel Spielzeit hatten, aber
darf ich ganz kurz reingrätschen, Steffen? WhatsApp-Nachricht von Philipp Meisel. Juranovic zu Union empfinde ich als persönliche Beleidigung. Zitat Ende. Genau.
Wir haben zwei sehr starke Abwehrspieler abgegeben in dieser Winterpause. Also wir, Glasgow Celtic in dem Fall. Das einmal Josip Juranovic zu Union, der da auch sofort Stamm spielt, aus gutem Grund. Bei Kroatien auch Stammspieler als Rechtsverteidiger der Nationalmannschaft. Und Moritz Jens, einen gebürtigen Berliner, der bei der SG Siemensstadt einst angefangen hat und dann bei TB Berlin in der Jugend stark wurde und dann interessanterweise unterm Radar blieb von Union, von Hertha, von anderen Clubs in Deutschland, sondern nach Frankreich ging, um sich ausbilden zu lassen. Ich glaube, er war beim FC Lorient, ne, und kam dann darüber zu Celtic. Und der hat den Herrn Matriciani sofort ersetzt, spielt jetzt, wird Woche für Woche besser, ist schon fast der Abwehrchef da hinten drin bei den Schalkern. Und deswegen auch mein Player to watch für diese Partie, denn der ist einfach ein starker Innenverteidiger, Stabilisator, gut im Spiel nach vorne, ab und zu ein bisschen Foul Trouble, weil er eben schottische Gangart gewohnt ist. Und da legt die halt nicht jeder gleich hin und heult, wenn man ihn mal auf den Fuß tritt. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Aber mit 23 auch noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich hätte ihn gerne tatsächlich beim VfB gesehen. Also das wäre ein Transfer gewesen, den hätte ich dem Herrn Wohlgemuth auch gegönnt, weil so teuer war er gar nicht. Ja,
womit wir die Player-to-Watch-Kategorie ein bisschen vorgezogen hätten in der Woche. Ich habe mir tatsächlich Ralf Fährmann rausgesucht und habe mir so kurzzeitig überlegt, als ich gesehen habe, dass der im Kasten steht zuletzt, 2010 hat angerufen und will seine Keeper zurück irgendwie. Was ist denn da passiert? Steffen, kannst du uns dazu was sagen? Generell natürlich auch mit ihm gegentorlos in den vergangenen Spielen. Ist er auch so ein wichtiger Faktor, wie beispielsweise ein Fabian Bredlo jetzt zuletzt gewesen ist am Samstag?
Na, ich weiß nicht, vielleicht gibt's ja wieder Kuchen in der Kabine. Hä? Oder gerade nicht, dass das mal ein Thema sein könnte in der Profimannschaft, ob es Kuchen in der Kabine gibt. Das ist eine Psychologie-Thematik, ne? Vielleicht hat der mehr, ich sag mal, also er hat nicht nur genug Stall genug bei diesem Verein, sondern vielleicht hat er die Kabine viel stärker hinter sich, als es übrigens auch Trainer vorher hatten. Und da gehen die Jungs dann halt vielleicht mal einen Meter. Und wenn dann noch ein Innenverteidiger wie der Jens dazukommt, ja, der da auch, ich sag mal, dem Dinge wegnimmt, ja, die er dann nicht mehr zu verantworten hat, da kann es dann Hand in Hand gehen. Ne? Und da, ich sag mal, ich lasse das mal auf eine Gesamtchemie einführen. Und wenn Fährmann jetzt ab und zu mal auch einen Ball festgehalten hat, er den auch festgehalten. Und da war dann keine Gefahr mehr dahinter.
Ja. Wobei man tatsächlich dazu auch sagen muss, er hat jetzt auch nicht diese Unhaltbaren gekriegt. Also auch dafür, das spricht auch eben für Jens und die Vorderleute. Er ist insoweit entlastet, als er jetzt nicht irgendwie in jedem Spiel die 300-prozentigen entschärfen muss. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn du unten drin stehst. Ne?
Ja, und jetzt beantwortet mir bitte noch die Frage, wer hat ihm diese Dauerwelle so verpasst? Wer war das?
Da gibt's bestimmt im Ruhrpott einen ganz großen Manufaktur.
Ja, wahrscheinlich ein war Barbier, der
extra Klasse und eine verlorene Wette oder so.
Der oder diejenige hat wahrscheinlich eher einen Hundesalon und macht normalerweise so Pudelfrisuren oder sowas in der Richtung.
Nur der. Aber, Philipp, wenn wir schon bei solchen atmosphärischen Dingen rund um Gelsenkirchen sind, sehr gut, dann versuchen wir da jetzt mal jemanden reinzubringen, der wirklich auch nah dran ist, der eine königsblaue Seele hat. Wir haben ja in der vergangenen Woche Anna zum ersten FC Köln gehört. Wir haben auch in unserer Redaktion einen Kollegen, den Julian Kares, der ist mit dem Herzen beim FC Schalke 04. Und auch den haben wir gebeten. Mensch, Julian, zeig uns mal ein bisschen, wie ist denn die Stimmungslage? Wie ist es denn atmosphärisch? Ist man da gedanklich schon abgestiegen? Glaubt man noch dran? Und was haben die vergangenen Partien mit dem Königsblauen Herzen gemacht, würde ich sagen, hören wir an der Stelle mal rein.
Lieber Phil, lieber Chris, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf wieder meinen Senf zum FC Schalke 04 abgeben. Und ihr habt es wahrscheinlich schon besprochen, da steht momentan seit längerem die Null. Hüb Stevens, unserem Jahrhunderttrainer, dem wird es gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spieler den Spruch so richtig verstanden haben. Und auch als Fan weiß man nicht so, wie soll man damit umgehen. Auf der einen Seite cool, dass wir nicht verlieren, dass wir mithalten können. Auf der anderen Seite brauchen wir einfach irgendwann mal 3 Punkte, sonst kommen wir da unten nicht raus. Intern hat das Spiel gegen den VfB eine enorme Bedeutung. Danach folgt nämlich Bochum. Und mit einer guten Punkteausbeute aus den beiden Spielen kann da wirklich ein Feuer entfacht werden. Deswegen wird die Devise im Spiel gegen den VfB lauten: Attacke. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, Wille und Können sind so zwei verschiedene Dinge. Offensiv ist es schon echt mau, was bei uns abgeht. Also es fehlt deutlich Geschwindigkeit auf den Außen. Wir haben jetzt im Winter Tim Skarke geholt, der soll da Gas geben. Ich bin auch wirklich zufrieden mit den Transfers im Winter. Für mich absoluter König Moritz Jens, der macht seinen Nebenmann Yoshida um 8 bis 18 Klassen besser. Auch Michael Frey zum Beispiel, Stürmer, tut der Mannschaft gut, richtig ekelhaft zu verteidigen, absolute Gewinnermentalität auf dem Platz. Falls er startet, da gibt's einige rasselnde Duelle, würde ich sagen. Und das ist für uns Fans schön, die beiden Spieler sind auch 100% froh und glücklich auf Schalke zu sein. Und es ist schön, wieder solche Menschen im Verein zu haben oder im Kader zu haben, die ihn auch wertschätzen, seine Größe, die Fans, die Region. Der FC Schalke hat immer noch eine Strahlkraft und das zeigt sich auch bei den beiden wieder. Ganz wichtig auch, wir haben jetzt endlich mal einen Trainer, der wirklich akzeptiert ist. Und das ist, liebe VfB-Fans, seid gegrüßt, echt wichtig für die ganze Stimmung in und um das Stadion, weil bei Misserfolgen, wir kennen solche Vereine, das kann enorm schnell kippen. Bei uns ist der Geduldsfaden momentan deutlich länger geworden. Als Fan will man eigentlich nur sehen, es wird mal locht, es wird sich nicht aufgegeben. Das ist der große Unterschied zur vorherigen Abstiegssaison. Und wenn wir absteigen, dann ist es so, wir haben alles probiert. Wir wissen jetzt aber, es gibt einen Plan im Hintergrund, auch für die zweite Liga. Wir fallen auch einfach nicht mehr so tief. Wir sind deutlich bescheidener und demütiger geworden, mussten wir ja werden. Wir sind deutlich ehrlicher mit uns selbst, lenken auf den Fokus momentan ganz gut auf das, was wir brauchen. Das ist Abstieg verhindern. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Fortschritt im Mindset. Das kann sich auch noch ändern in der Saison. Dafür ist der Verein einfach zu explosiv. Momentan finde ich es gut. Am Wochenende, es wird kein schöner Kick. Es wird ein spannendes Spiel werden, wenn ich das mal insinuieren darf. Ich freue mich drauf, Jungs. Glück auf, bis dahin und vor allem bleibt friedlich.
Vielen Dank, Julian, an der Stelle. Und man sieht und man hört, finde ich, schon raus, da ist was, da lodert noch was. Und wer das vergangene Heimspiel gesehen hat gegen Wolfsburg, das war eine richtige Einheit in diesem Stadion. Und das wird den VfB am Samstag auch erwarten. Also ein richtiges Auswärtsspiel. Und ich glaube, gerade aus dem Grund, Philipp, ist es schon auch wichtig, dass der VfB hingeht und den Knappen so ein bisschen wehtut und ein bisschen auch diese Aggressivität auf den Platz bringt.
Ich glaube, das wäre der beste Ansatz, tatsächlich dem Gegner weh zu tun. Gar nicht mal so sehr auf jetzt mal irgendwelche offensiven Waffen zu gucken oder defensive Herangehensweisen, sondern dem standhalten. Ganz grundsätzlich. Ja, sich nicht in die Hose machen vor dieser Einheit. Denn du wirst 60.000 Leute haben, die dich aufs Blut herbeleidigen 90 Minuten lang, die wirklich alles geben für ihre Mannschaft, die erst dann aufhören werden, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und dem standzuhalten, sich das nicht anmerken zu lassen, das nicht Einfluss nehmen lassen auf seine eigene Performance, das ist, glaube ich, die beste Art und Weise, den Schalkern weh zu tun, sich einfach nicht beeindrucken zu lassen.
Und was taktisch noch so eine ganz gute Herangehensweise wäre, das weiß wie immer unser Jonas Bischofberger.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4x0:0 in Folge, das sagt eigentlich schon alles aus, was man zum nächsten Gegner wissen muss. Bei diesen Spielen war natürlich auch ein bisschen Abschlusspech dabei von beiden Seiten jeweils, aber trotzdem zeigen diese Ergebnisse, dass Schalke in der Defensive schon einiges richtig macht. Sie verteidigen im 4-2-3-1 meistens mit sehr vielen Mannorientierungen und haben dabei ein relativ breites Spektrum, was die Höhe des Verteidigens angeht. Das heißt, sie können entweder sehr hoch anlaufen, dabei rücken dann die Außenstürmer auch weit auf, während generell die Offensivspieler dann trotzdem relativ vorsichtig sind und versuchen vor allem gute Zwischenpositionen zu finden, um eben Passwege abzuschneiden, während dann auf den hinteren Positionen sehr viel Mann gedeckt wird. Generell arbeiten die Offensivspieler auch sehr gut zurück, falls sie dann mal überspielt werden, sind da sehr aufmerksam und haben auch ein gutes Timing dafür, wann sie dann mit nach hinten verteidigen und in die Zweikämpfe gehen. Alternativ kann Schalke ja auch generell ein bisschen tiefer stehen, wo dann nur der Stürmer vorne anläuft und man dann zum Beispiel einen Innenverteidiger bewusst offen lässt oder ähnliches. Und dann haben sie halt schon sehr viele Spieler hinten, mit denen sie die eigene Hälfte vernageln können. Was wiederum nicht so gut funktioniert bei Schalke ist halt das Offensivspiel. Da agieren die vorderen vier als Gruppe relativ isoliert vom Rest des Teams, ziehen sich dann meistens zusammen und spielen dann einfach viele lange Bälle nach vorne auf Michael Frey, der diese Bälle auch relativ dominant behaupten kann. Und dann geht's halt sofort in die Tiefe mit Steilpässen, mit Dribblings. Und dagegen sollten die Innenverteidiger des VfB auf jeden Fall die Aktionsmuster von Frey kennen und verteidigen und eben auch lieber nicht auf Abseits stellen, sondern im Zweifel immer fallen, damit man hier nicht unnötig Steilpässe hinter die Abwehr kassiert. Schalkes Problem ist halt, dass ihnen dann im letzten Drittel mehr oder weniger die Ideen und auch das individuelle Durchsetzungsvermögen fehlen, um auf Bundesliga-Niveau konstant zu Chancen zu kommen. Allerdings schaffen sie es halt mit den langen Bällen schon, einfach präsent zu sein in der gegnerischen Hälfte und dadurch das Spiel wiederum wegzuhalten vom eigenen Tor. Das heißt, in Summe bleibt es dabei, dass man vor allem die engagierte Defensive und die Mannorientierung von Schalke bespielen muss, mit gutem Andribbeln der Innenverteidiger zum Beispiel oder mit Einzelaktionen oder mit Rochaden, und dann könnte schon auch was gehen in diesem Spiel.
Vielen Dank, Jonas, an der Stelle. Und Steffen, wir können den Ball auch direkt gleich aufnehmen. Wir haben jetzt so die taktischen Aspekte gehört. Wie sieht es denn mit den sogenannten Spielfilmen aus? Gibt's jetzt mal abgesehen von den vergangenen 4 Spielen, die alle 0-0 ausgegangen sind, aber gibt es beim FC Schalke 04 so eine Tendenz auch zu sehen, wann sie möglicherweise besonders anfällig sind für Gegentore, wann sie möglicherweise besonders gefährlich sind in der Offensive? Konntest du da auch was rausfinden?
Also mal erstmal die gute Nachricht für alle VfB-Fans, wenn man jetzt mal die anderen 4 Spiele ins Guard drückt von Schalke, die kriegen die meisten Gegentore in Heimspielen. 25 Stück der bisherigen Gegentore kassierten sie zu Hause. Dann wichtig, auch wenn es die Schießbude der Liga ist, die Mehrheit fällt in der zweiten Halbzeit. Also auch die Geduld haben. Sind wir zu blöd oder haben wir einfach noch nicht lange genug gespielt? Es ist eher Zweiteres, dass man sagt, Geduld, Freunde der Sonne. Und da dann auch für die gute Neuigkeit, sie kriegen in allen Arten ihre Tore. Ob das dann Positionsangriff, Umschaltverhalten oder Standards sind. Und da dann zu sagen, hört zu, könnten wir sie wirklich locken in der ersten Halbzeit? Vielleicht tritt ja Schalke auch deutlich dominanter auf. Wäre eine Überraschung. Ich glaube es eher nicht, dass sie aus ihrem kompakten Stil herauskommen. Und vor allem, ganz klarer Fall, die Startphase nutzen. Also erstens sich selber keinen Konter fangen, da konsequent gegen den Ball zu sein und dann das Ding souverän. Selbst 0-0, ein weiteres, ja, würde dem VfB mehr bringen, als dass es Schalke bringt. Ne?
Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich,
Philipp. Das ist ein super wichtiger Punkt, Christian. Und ich kann dir auch gerne sagen, wieso. Wenn du dir nämlich diese, sag ich mal, 8 Truppen, die der Steffen definiert hat, die noch um den Abstieg spielen, anguckst, dann hat welche die letzte, die ein positives Torverhältnis hat, bevor es dann in den richtigen Keller geht? Genau, der VfB Stuttgart. Und genau dieses Torverhältnis mit +1 ist es aktuell sogar. Darfst du dir wirklich nicht kaputt machen lassen, weil es ist im Endeffekt nachher ein Punkt wert. Ja, am letzten Spieltag. Oder vielleicht sogar 2. Und das musst du einfach im Auge behalten. Und das andere ist, beide Mannschaften stehen vor absolut wegweisenden Wochen. Ja, das ist für die Schalker noch, die Schalker stehen jetzt vor so einer Situation, wie es der VfB letzte Woche war. Ja, du hast jetzt so einen Do-or-Die-Moment zu Hause und spielst eigentlich dann nur noch gegen direkte Konkurrenz. Ich glaube, die haben danach
die haben eine ganze Welle von direkten Konkurrenten jetzt.
Ja, die haben auf jeden Fall Bochum und, glaube ich, Hertha noch in den nächsten Wochen und oder nächsten 2 Wochen. Und der VfB wiederum hat jetzt das Spiel noch, wo er, sag ich mal, ich habe es ja vorher von Nachhaltigkeit gehabt, wo er jetzt quasi manifestieren kann, dass er einen Turnaround schafft oder auf dem besten Weg dahin ist. Und dann hast du Bayern, Frankfurt, Wolfsburg, Union. Da ist normalerweise nicht allzu viel drin, außer du schaffst es wirklich positiv nach oben auszureißen. Deswegen, du musst eigentlich auf Schalke was mitnehmen. Und da ist, so gut kennen wir alle den Fußball, das Unentschieden für beide eigentlich ein denkbares Szenario für einen Spielausgang. Und da hat Steffen natürlich vollkommen recht, es würde dem VfB mehr bringen als den Schalkern, die halt völlig auf der Stelle treten. Und der VfB hält immerhin den Abstand nach unten.
Ich glaube, wenn es was gibt, was sich die Schalke noch zurückwünschen würden, dann wäre es die alte 2-Punkte-Regel. Also das mit der Einführung der 3-Punkte-Regel ist ein bisschen schwierig. Aber der VfB hat 6 Punkte und das deutlich bessere Torverhältnis gegen Schalke. Das heißt, und ich glaube, das ist wirklich schon wichtig zu erwähnen, weil das nimmt einfach auch ein bisschen den Druck auch von allem. Mit einem Punkt hältst du diesen Abstand von 6 Punkten und dem deutlich besseren Torverhältnis. Und das ist mal nicht das Allerschlechteste. Und das kannst du dir erstens erlauben, weil du in der vergangenen Woche Köln 3-0 weggemacht hast. Ja, das ist ein wahnsinniger Boost, punktetechnisch, tabellarisch, aber auch emotional. Aber zweitens, es hindert dich natürlich auch keiner dran, nicht alle 3 mitzunehmen, wenn es möglich ist. Und da allerdings gibt es eine Statistik, Steffen, die ja, sagen wir mal so, auch das wäre sowas, was man nach den 31 Heimspielen nicht zu null vielleicht auch mal wieder abräumen könnte. Also man könnte theoretisch mit einem Auswärtssieg zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen den ersten Erfolg in der Ferne seit Dezember 2021 feiern und man könnte zum ersten Mal seit dem Saisonfinish 2020/2021 mal wieder zweimal hintereinander in der Bundesliga gewinnen. Also auch das ist schon fast 2 Jahre her, dass der VfB zweimal hintereinander einen Dreier einfahren konnte, ne?
Und ich sag mal, wenn die einen Sieg einfahren auf Schalke, ja, dann knacken die auch einen der zwei anderen. Dann ist entweder Bayern oder Stuttgart, Bayern oder Frankfurt fällig. Ist meine Aussage, weil die haben jeweils jetzt ihren Champions-League-Stress, werden rotieren müssen, da kommen nicht die richtigen Abläufe rein. Stuttgart kommt mit einer kompletten Trainingswoche rein. Also mindestens Frankfurt ist fällig. Ich glaube, die haben jetzt bald mal ein Tief, wenn das emotionale Hoch nach einer weiteren Niederlage in Neapel durch ist. Da wird's knackig. Und bei Bayern, ich sag mal, brennt ja auch sinngemäß der Baum. Spätestens, wenn es vielleicht auch ein bisschen wackelig wird gegen Paris.
Ja. So, dann darf ich jetzt noch als geborener Optimist ein bisschen Salz in diese Wunde streuen?
Unbedingt, weil sonst, ich muss mir sowieso immer aus dem Freundeskreis anhören, ihr seid immer so unfassbar optimistisch am Ende der Folge.
Oh, antideutsch. Ich dafür
Es ist das 100. Aufeinandertreffen des FC Schalke 04 und des VfB Stuttgart von 1893 in der Fußball-Bundesliga. Der VfB hat eine leicht positive Bilanz, allerdings nicht auf Schalke. In den letzten 6 Spielen in Gelsenkirchen hat Schalke 3 gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt. Gegen keine andere Mannschaft in ihrer Bundesliga-Historie feierte Schalke so viele Heimsiege wie gegen Stuttgart, nämlich 30 an der Zahl. Und gegen keine andere Mannschaft in der Bundesliga schoss Schalke so viele Tore wie gegen den VfB Stuttgart, nämlich 91 an der Zahl. Das ist also die Statistik, die definitiv gegen das spricht, was wir uns alle insgeheim so ein bisschen erhoffen.
Ich finde auch rein gefühlt ist übrigens diese Aral-Tankstelle da oben kein gutes Pflaster für den VfB. Also ich mag schon dieses Stadion nicht und ich weiß, dass der VfB vielleicht ein- oder zweimal da gewonnen hat, seit dieses Stadion steht, seit 2-4 um den Dreh. Also nicht das allerbeste Pflaster, aber auch das kann sich ja möglicherweise ändern. Aber du hast schon recht, die Statistik ist nicht so geil.
Ich habe es mir jetzt nochmal rausgesucht. Stuttgart, Bochum, Augsburg, Hoffenheim, Hertha, das sind die nächsten Spiele für Schalke.
Ja? Wahnsinn.
Das ist natürlich, da kannst du vieles zum Guten wenden, sagen wir es mal so. Das kann dich natürlich aber auch nach 2 Spielen schon alles gekostet haben. Ja?
Blick vielleicht noch aufs Personal. Was wir wissen ist, Pascal Stenzel fällt erstmal aus für ein paar Wochen mit Muskelfaserriss, hat jetzt aber zuletzt ja auch nicht die ganz tragende Rolle gespielt. Aber vielleicht noch ein Punkt, den wir am Anfang ein bisschen angerissen haben im Köln-Part, aber jetzt vielleicht auch nochmal eine Erwähnung wert ist. Und das ist ja die Tatsache, dass Silas vorne gespielt hat, auf der 9, gegen Köln. Das haben Philipp und ich vor 2-3 Wochen mal ein bisschen so mal versucht in Erwägung zu ziehen. Jetzt ist es tatsächlich passiert, wie ich finde, mit gemischtem Erfolg. Wie siehst du es, Steffen? Gibt es da aus dem Köln-Spiel vielleicht auch noch was, was man da rausziehen kann? Gibt es auch da möglicherweise To-Dos für Silas? Weil ich glaube, es wird mir keiner widersprechen, das wird auch die Option am Samstag wieder sein, oder?
Ja, darauf läuft es raus, ja.
Würde ich auch erstmal probieren. Und sei es, dass er die erstmal müde macht, die Innenverteidiger. Ne? Also er kann halt sie schnell genug von den Verteidigern wegbewegen. Er sollte vielleicht nicht in den Infight gehen. Da treffen, glaube ich, 2 Gewichtsklassen sonst aufeinander. Tiefe suchen, in den Lauf bringen den Mann. Also das ist kein Positionsangriff in dem Sinne, dass du den anspielst und der dreht sich dann mal munter, sehe ich jetzt nicht. Sondern Ballgewinn, sauberes Umschaltverhalten über Endo und Haraguchi. Und dann schickt den Mann tief. Ne? Ob nur als erste oder zweite Option, muss man dann mal sehen. Vorher noch angepasst werden soll. Und also dem muss man auch mal die Zeit geben. Wie gesagt, wir sprechen über einen sehr jungen Spieler, dem einfach der Blick fürs Spiel fehlt. Deshalb steht er ganz vorne und die um ihn herum tragen das zu. Und wenn er dann die notwendige Lücke oder den Ball bekommt in der Box, dann darf er auch abschließen.
Ich bin auch sehr gespannt auch auf die Flügelposition. Also Gildias natürlich auf der einen, aber vor allem tatsächlich Chris Führig, weil der wird's mit keinem Stammspieler des FC Schalke zu tun bekommen. Dominik Brunner, der Rechtsverteidiger, fällt aus, hat sich verletzt im Spiel an der Alten Försterei. Möglicherweise eine Chance, auch da so eine Art Mismatch zu produzieren oder zumindest Chris Führig in die Position zu bringen, dass er da gefährlich werden kann. Weil wenn ich Steffen dich richtig verstanden habe, dann wird es vor allem auf Tempo ankommen. Ne?
Richtig. Ja. Ein In-Tempo Ball kriegen und mitnehmen. Ja?
Ja.
Nicht aus dem Stand.
Und vielleicht gibt es sogar noch eine Option von der Bank für dieses Thema Tempo für den VfB. Nämlich Thiago Tomás. Es waren viele T's in einem Satz, aber der trainiert seit dem Spielersatztraining nach dem Spiel gegen Köln wieder recht ordentlich, soll herangeführt werden, könnte, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich werde es ihn fragen, den Bruno Labbadia am Donnerstagmorgen in der Pressekonferenz, könnte eine Option darstellen auf der Bank und wäre dann jemand, den man noch reinwerfen kann für Tempo, denn Luca Pfeiffer bei allem Einsatz und aller Ehre hin und her ist nicht der Tempospieler, der ist dann eher der Brecher, den du vielleicht brauchst, um gegen Jens und den Japaner, dessen Namen ich mir nicht merken kann, hinten drin bei Schalke, vielleicht dann doch nochmal die Brechstange auszupacken, kurz vor Schluss, aber mehr auch nicht. Ja. Das wird schon das beherrschende Thema sein für den VfB am Wochenende, ganz klar. Tempo, Tempo, Tempo. Der VfB wird dieses Topspiel am Samstagabend hoffentlich zu seinen Gunsten bestreiten können. Das ist mal die Ausgangslage, mit der wir jetzt, glaube ich, hier einen Haken dran machen, oder haben wir irgendwas vergessen, Leute?
Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Allerwichtigste, was wir zu dem Spiel zu sagen hatten. Steffen, gibt's von deiner Seite noch irgendwas, oder bist du jetzt gedanklich schon beim Rückspiel gegen Ajax Amsterdam?
Ganz Gedanken lesen. Nein, toi, toi, toi im Tabellenkeller. Also ich sehe euch lieber überm Strich als die Hertha. Das ist kein Geheimnis. Und den Weg, den ihr da jetzt eingeschlagen habt, auch was den Managerposten angeht, finde ich sehr interessant. Und kann da nur die Daumen drücken, dass es wieder klappt. Und sei es, wie gesagt, mit der Herzraser-Variante, dass es am letzten Spieltag wieder auf pure Magie hinausläuft. Ja.
Jo, und dann vielleicht sieht man sich auch wieder nicht nur an der alten Försterei, sondern ich habe geträumt, es gibt ein Pokalhalbfinale in Stuttgart gegen Union. Schauen wir uns das mal an. Aber das ist alles Zukunftsmusik, genauso wie das Spiel des VfB am Samstag 18:30 auf Schalke. Alle Infos rund um diese wahnsinnig wichtige Partie natürlich bei uns auf den Portalen Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten.de, in der App Mein VfB Plus. Wir, Philipp, sprechen in der nächsten Woche auch wieder darüber und blicken dann natürlich voraus auf eines meiner Lieblingswörter, den Südschlager gegen die Bayern, der dann auch wieder ansteht. Und würde sagen, an der Stelle hoffen wir das Beste. Danke, Steffen. Dass du uns mal wieder beehrt hast. Da zieht er den Hut, sehr schön. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber ihr müsst es mir glauben. Wie immer sehr, sehr erfrischend und vor allem einfach, wie ich finde, einfach sehr wichtig, dass das, was wir so ein bisschen und die vielen Fans subjektiv so ein bisschen wahrnehmen, dass man das einfach auch ein bisschen objektiv unterfüttert. Dafür bist du gut. Das kriegen Philipp und ich noch nicht alleine hin.
Bin ich gerne der Sidekick, kein Problem.
Philipp, Kantine?
Spaghetti Bolognese, mehr gibt's nicht zu sagen.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.